Ja, und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Sommerolympiade der Landesstadt. Heute zur Veranstaltung Ronchamp, ein Atheist baut eine Wallfahrtskirche. Viele von Ihnen werden vermutlich die Kapelle von Notre Dame du Haut bei Ronchamp vor Augen haben. 1950 bis 1955 ist sie nach den Plänen des französisch-schweizerischen Architekten Le Corbusier erbaut worden. Wie aber kam es dazu, dass ein atheistischer Architekt eine Wallfahrtskirche baut, die anfangs durchaus umstritten war und seit kurzem offiziell als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet ist? Ich freue mich sehr, dass wir für diese Veranstaltung wieder einen ausgezeichneten Experten für Kunst, Architektur, Kunstgeschichte gewinnen konnten. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Klaus Kowalski. Lassen Sie mich zu Herrn Professor Kowalski kurz sagen, er studierte Grafik und Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, dann Kunstgeschichte, Archäologie und Geschichte in Kiel. Und er lehrte von 1978 bis 1994 hier als Professor für Bildende Kunst und visuelle Medien an der Leibniz-Universität Hannover. Seitdem ist er immer noch freischaffend tätig und auch immer wieder bei uns hier in der Sommeruni zu Gast. Und wir haben eben gerade schon ein bisschen geschnackt. Also im nächsten Jahr machen wir weiter. So, für heute wünsche ich Ihnen spannende Abend mit Einsichten und eine anregende Diskussion zu Ronchamp. Herr Professor Kowalski.
Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie nicht die Sonne, sondern das Medium gewählt haben. Ja, richtig. Wir haben noch ein Altgeborener, ne? Also hier jetzt. Also der Dank sei deswegen nochmal doppelt erbracht. Und Sie haben ja schon sicher mitbekommen, dass einem im Augenblick in diesem Hause es ganz fürchterlich Leibniz zipft. Und diese, sagen wir mal, fast zu einem Geschwür sich ausbildende Möglichkeit ergreife ich nun auch und sage, ja, im Entferntesten hat sogar dieses Thema mit den Arbeiten von Leibniz zu tun, denn es wird sich vielleicht herumgesprochen haben, dass Leibniz im Laufe seines wissenschaftlichen Lebens immer darum bemüht war, die Glaubensrichtungen friedlich aneinander zu bringen. Und wenn man das nun verfolgt, dann könnte man dem Leibniz auf seinem Grabe zurufen. Es ist hier beinahe passiert, und zwar in einer Rubrik, die er sich damals sicher nicht hat vorstellen können. Dass jemand nämlich wie Corbusier, der freiweg sagte, wörtlich sagte, und im Übrigen bin ich Atheist, ne, dass der also mit den katholischen Regeln zurechtkommt, das hätte ihn sicher auch noch verwundert, vielleicht sogar gefreut, aber das ist gänzlich unsicher. So ist es also mit uns jetzt, dass diese Medaille, die ja ich mal gemacht habe, die bedauerlicherweise ausgewechselt wurde von dieser albernen Prägemedaille, die Sie da kaufen können für 59 Euro. Ich habe Leute, die sagen, diese wäre künstlerisch wertvoller, also kann ich das ruhig auch mal so sagen. Und jetzt also geht er in medias res, und zwar will ich Ihnen das etwa in fünf Abteilungen nahebringen. Das erste wäre also, dass ich bedauerlicherweise oder sagen wir mal aus pädagogischen Gründen Ihnen einen ganz kurzen Einblick in den christlichen Kirchenbau von Entstehung bis ins 19. Jahrhundert hinein geben muss, weil Sie sonst das andere, was Le Corbusier dann gebaut hat, nicht recht kritisch abbilden können. Der zweite Abschnitt wäre dann die Ortsgeschichte. Der dritte wäre Neuplanung und Baugeschichte des von Corbusier durchgebrachten Entwurfs. Und dann sprechen wir vielleicht nach einer Pause über das Gestaltungskonzept und zum Schluss über die Rezeptionsgeschichte. Jetzt legen wir also los. In der Dunkelheit finde ich Also wir sollten uns noch einmal einfach in Erinnerung bringen, dass unter den vielen mindestens schockweise vorhandenen Bauformen der römischen Architektur zur Zeit Christi Geburt die damaligen Christen, als sie eben von Konstantin geschützt wurden, sich einzig und allein für diesen Bautyp entschieden haben, dass dieses ihr Kirchenbau werden soll. Die Basilika. Die Basilika, ein, wie wir an dem Schnitt sehen, etwas statisch wackeliges Gebilde, aber eben für alle symbolischen und ikonografischen Möglichkeiten des Christentums hervorragend geeignet, hat sich ja dann auch relativ lange gehalten. Es hat sich dann herausgebildet, hier so eine Rekonstruktion der alten Kirche St. Peter in Rom, dass sich eine Gruppe von Bauten dem Ritual des Ankommens im Heiligtum entsprechend entwickelt hat. Besonders sei hier wegen der Ronchonschen Fassung nachher hingewiesen auf diesen Brunnen hier, der dann weiterführt in das Hauptgebäude. Die Variationen, die sich dann ergeben haben, sind, dass alle Bauten von frühen Christentum mal abgesehen, also von der Romanik oder von der Katholik sogar angefangen, bis in den Barock hinein, maßvolle Bauten waren, im wahrsten Sinne des Wortes, voller Maßgerechtigkeit. Was Sie also zum Beispiel an einem kleinen Beispiel hier im gebundenen System der romanischen Kirche sehen können, dass ein großes Hauptschiffquadrat eben jeweils zwei an den Seiten entspricht, also eine Bindung in Breite, Höhe und Tiefe vorhanden gewesen ist. Das nannten die Kunsthistoriker das sogenannte gebundene System. In der Gotik entwickelt sich das weiter. Es wird also einfach das Travee geteilt und dadurch bringt man es also fertig, dass man eben die Scheitelhöhe des Rundbogens durch die Verspitzung des Bogens auf gleiche Höhe bringen kann in den Schnittsteinen hier. Warum? Dazu langt jetzt nicht die Zeit, Ihnen das zu erklären. Dann geht es um Diskussionen, um die symbolischen, in dem Bau enthaltenen symbolischen Formen, die man im Mittelalter bis zum Spätmittelalter außerordentlich ernst genommen hat. Sie sehen also hier den Schnittpunkt des Mailänder Doms. Und da hat um 1400 die gesamte bekannte Baumeisterzunft sich zusammengesetzt und hat darüber heftig diskutiert, ob jetzt ein Dreieck, gleichseitiges Dreieck, das ja etwa parallel zur Trinität aufgefasst werden kann, nun im Kirchenraum inbeschrieben sein soll oder ob es außen inbeschrieben oder außen herangelegt werden soll. Das machte also in der Deutung der Symbolik eines Baus für die damalige Zeit es möglich, darüber wochenlang zu diskutieren. Das verstehen wir natürlich heute nicht mehr ganz so. Und am Ende der, ja, ich möchte fast sagen, geschlossenen, gesellschaftlich geschlossenen Epochen steht dann der Spätbarock in Deutschland, in dem also hier bei der Wies zum Beispiel ja die basilikale Form immer noch vorhanden ist, wenn auch die Formen selbst des Kirchenraumes freier werden oder hier in der Wallfahrtskirche Birnbaum dann irgendwie schon das Aneinanderketten von Teilräumen unabhängig von Seitenschiften passiert, sodass hier also letztendlich die basilikale Form verlassen wird. Und dann beginnt im 19. Jahrhundert ja innerhalb der Leitfunktion des Geschichtsbegriffs des 19. Jahrhunderts die Wiederaufarbeitung der christlichen Kirchenbauten in der Abfolge der verschiedenen Stilepochen, die jetzt hier eben zunächst nicht weiter eine Rolle spielen, aber dann doch an einer Stelle in der Frage, wie sich die Kirche gegenüber Corbusier verhalten hat, eine Rolle spielen wird. Also gehen wir in die Geschichte der Vorgängerbauten. Wenn Sie also in den 50er Jahren auf den Berg oberhalb des Dorfes Bomscham gestiegen sind, auf einem Sandweg, der durch Wald ging und sich langsam dann oben vom Wald befreite, dann haben Sie also einen ganz wundersamen Ausblick gehabt auf die burgundische Pforte, auf die Hohenzollern und auf die Vogesen und auf der südlichen Seite auf die Jurakette. Ich selbst habe nie vergessen diesen ersten Augenblick. Man fühlte sich wirklich frei und verbunden dem Kosmos. Es lag also einfach in dieser Landschaft, in diesem Bereich, ein Aspekt von Heiligkeit, den dann eben die Römer, die Kelten und schließlich auch die Christen genutzt haben. Schon im 6. Jahrhundert wird berichtet, dass da eine christliche Kapelle gestanden haben soll, die dem heiligen Martin geweiht war. Die erste Urkunde, die erhalten geblieben ist, stammt von 1271, nämlich das Fest Maria Geburt wurde zu dem Zeitpunkt schon als Wallfahrt gefeiert. Die übrigen Unterlagen für, sagen wir mal, die Heiligkeit dieses Ortes in christlicher Hand sind leider im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges verbrannt, sodass es da also keine Belege gibt, ob es Wunder gegeben hat und welche, sodass also die Wallfahrt eigentlich eine Wallfahrt wurde, die sich auf die Mutter Gottes, die Maria, bezogen hat. Diese Wallfahrt war jetzt also natürlich bestückt mit Kirchenbauten, und diese Kirchenbauten begannen also in der Spätgotik. Da sehen Sie also hier noch Teile des spätgotischen Baus, sehen einen renaissancehaften Anbau. Sie sehen dann hier ein vorgelegtes Westwerk, das dann 1913 vom Blitz getroffen wurde und abbrannte und die Kirche selbst natürlich auch beschädigte. Man hat das hier dazu gemauert und erst nach dem Ersten Weltkrieg hat man den Wiederaufbau dieser Kirche begonnen und hat dann diese Kirche gebaut, die schließlich dann von den Kämpfen um 1944 um diese Höhe, die ja wieder vom Militär her eine wichtige strategische Stellung war, ist sie zerstört worden, und zwar weniger sinnigerweise von den Franzosen selbst, weil sie diesen Hügel, auf dem die Deutschen saßen, heftig beschossen haben und damit also auch die Wallfahrtskirche zerstört haben. Dann bildete sich eine Gruppe von Bürgern, 120 Bürger heraus, die, das ist jetzt eine sehr eigentümliche Geschichte, im Beginn der Französischen Revolution, die Ahnen dieser, die damals über den neuen Kirchenbau nach 1948 zu entscheiden hatten, waren Privatleute, die Nachkommen einer Gruppe von Bürgern aus dem Dorf Romscham waren, die sich zusammengetan haben, um diesen Hügel zu kaufen, als Land zu kaufen, um ihn vor den Zugriffen der französischen Revolution zu retten, sodass also dort die dort verehrte Maria nicht von den wütenden Revolutionären zerstört worden ist, weil es Privatbesitz bis heute ist. Die Nachfahren haben hier also ihr Grundstück. Und man kann hier dann auch anmerken, dass sie eben die Kirche Romscham von Le Corbusier trotz aller Fürsprache des katholischen Erzbistums Besançon für sich privat in Anspruch nehmen mussten. Sie haben für den Bau von Romscham nicht einen einzigen Pfennig von der Kirche bekommen, was jetzt keine Bösartigkeit ist, weil ja der Laizismus in Frankreich eben, sagen wir mal, den Staat und die Kirche vollständig trennt und somit also hier über Privatbesitz eines Grundstücks, auf dem ein paar Leute eine Kirche errichten wollen, auch nicht die Kirche eintreten konnte. Dieses also muss man wissen, um dann den weiteren Verlauf zu sehen. Dann begann man im Ort eine solche Kirche zu entwerfen, die der Kirche unten im Ort sehr ähnlich war. Und da hat sich dann der Erzbischof von Besançon, Monsignore Dubout, mit einigen Dominikanern und Jesuiten eingeschaltet und war also ein wenig entsetzt über diesen etwas stoffeligen, spätbürgerlichen, albernen Bau. Und da die Burg in eine Gruppe gehörte, die sich in dem burgundischen Raum für den Bau moderner Kirchen intensiv eingesetzt hatte, sodass also zum Beispiel Audincourt, das Sie vielleicht kennen im Burgundischen mit den Glasfenstern von Léger oder Assy oder Le Brézeux, also in dieser Diözese wurde schon modern gebaut, wenn auch ausgesprochen zurückhaltend im Vergleich zu Courbetier, sodass aber eben dieser Erzbischof einen Druck machte und sagte, wir müssen einen bedeutenden Architekten hierfür finden, der eben eine moderne Kirche, eine moderne Wallfahrtskirche errichtet. Das ist immerhin eine diplomatisch große Tat, dass er dann den Besitzern dieses Grundstücks, die ja eigentlich aus dem Dorf Romschon stammt, davon überzeugt hat, dass sie einen Baumeister wie Le Corbusier anfragen sollten, ob er nicht eine Kirche bauen wollte. Dieser Corbusier war schon damals bekannt als, ja, um es ganz kurz zu sagen, als ein Radikaler. Courbetier hat eine Goldschmiedelehre hinter sich gebracht, er hat eine Malerlehre gemacht, er ist dann in das Atelier von Peter Behrens eingetreten und hat da ein Jahr lang assistiert bei Peter Behrens, der ja die Stadthalle gebaut hat, und ist dann also in den Architekturberuf gegangen und hat sich mit wirklich aufregenden Entwürfen bekannt gemacht. Sein Schwerpunkt ist in seinem Lebenswerk der Städtebau gewesen, eine Stadt zu gestalten, die erst sehr spät in die Hände gekommen, nämlich in Indien und nicht in Europa. Hier hat er für reiche Leute seine Villen gebaut. Sie sehen also ihn hier selber, Sie sehen dort eine Malerei von ihm, Sie sehen dann sein Bestreben über den Modulor, den er entworfen hat, als ein neues, auf den Menschen bezogenes Maßsystem, nun auch wieder das Maßvolle eines Baues in dieser Weise einzubringen, dass er aus dem Menschen heraus proportionale Größen entwickelt hat, auf die ich hier nicht eingehen kann, das wäre eine halbe Stunde für sich, wie er darauf gekommen ist. Und dann hat er von sich Reden gemacht durch einen Entwurf, wie man die Altstadt von Paris neu bauen wollte. Dass dieses nicht gerade das Entzücken aller Stadtbewohner von Paris und auch nicht alle derer, die ihr Paris lieben, gewesen ist, können Sie sich denken. Immerhin aber wusste ja der Erzbischof von Dubourg, mit wem er sich da einlässt, denn dieses war bekannt. Das war also ein Entwurf, den er 1923 angefertigt hat, also in seiner wildesten Phase. Und noch 1937 wird dieser Entwurf von Courbetier gebrandmarkt als eine in der Geschichte einzigartiger Vandalismus von trostloser Einförmigkeit, Sinnlosigkeit und Monotonie der Wolkenkratzer, eine Konzentration geistiger und materieller Schädlichkeit und Verachtung des historischen und künstlerischen Erbes. Auf diesen Text muss eigentlich Dubourg gekannt haben, wenn er nun gesagt hat, den fragen wir. Der soll uns eine Kirche bauen. Nur um Ihnen da noch eine seiner Villen vorzuführen, die war in der Weißenhofsiedlung, die ja mal Berühmtheit in Europa erlangt hat, 1925 dieses Haus in der Weißenhofsiedlung, das dicht neben der Stuttgarter Akademie ist. Ich bin da auch selbst öfter drin gewesen, weil einer der Professoren darin wohnte. Das für mich damals Neue war, dass im Zentrum dieser Anlage nicht das Wohnzimmer lag, sondern das Klo. Also das war sozial sehr gut gedacht, aber vielleicht nicht unbedingt für einen Wohnungsbau nachahmbar. Die Weiterführung also des Antrags hieß, dass Courbetier es ablehnte, diese Kirche zu bauen. In der Literatur geht die Saga um, dass er ja bisher überhaupt keine religiösen Bauten errichtet hatte. Das stimmt nicht, im Gegenteil. Er hatte zwei Jahre vorher eine Ablehnung für eine wildes Projekt, dass er durch einen Berg bohren wollte als Heiligtum der katholischen Kirche, eine Ablehnung bekommen. Und es ist möglich, dass das in ihm noch einen Groll entwickelt hat, den er nun hier los wurde, indem er den Lockungen des Monsignore Libour folgte, der ihn einlud und sagt, kommen wir mal, gehen wir einfach mal spazieren hier in der Natur, in der Landschaft. Und da ist es Courbetier ähnlich gegangen wie mir und anderen, dass ihn dieser Hügel einfach bezaubert hat. Und es gibt nun auch die Vermutung, dass er die arme Bevölkerungsherrschaft, Bergbau und viel Arbeitslosigkeit in Angers ist, dass ihm das zu Gesicht gekommen ist und er nun dann gesagt hat, dass er doch diesen Menschen ein Refugium des Friedens, der Ruhe und des Gebetes bauen wollte und die Burg gebeten hat, nun vermittelnd einzugehen. Denn wie schon gesagt, er hatte gesagt, und im Übrigen bin ich ein Atheist. Als Atheist dürfen Sie sich jetzt also nicht so etwas ganz Wildes und Ideologisches vorstellen. Niemand, der halbwegs bei Vernunft ist, wird in diesen Fragen ideologisch argumentieren, so also auch nicht Courbetier. Er hat mal gesagt, bei der Erbauung des Klosters Tourette, ich selbst bin kein Kirchengänger, aber von einer Sache weiß ich, dass jede das religiöse Bewusstsein der Zugehörigkeit zum Menschengeschlecht hat, mehr oder weniger stark. Aber am Ende hat er Teil daran. In meiner Arbeit bringe ich so viel intensives inneres Leben, dass dem Werke fast etwas Religiöses innewohnt. Wenn Sie das ein bisschen analysieren, dann merken Sie, er schleicht sich aus den dogmatischen Äußerungen der katholischen Kirche natürlich heraus, zeigt aber ein ganz starkes menschenbezogenes soziales Engagement, weswegen er auch mal gesagt hat, dass die Menschen ja in der Pubertät religiös sind, aber je vernünftiger und älter sie werden, desto mehr werden sie sich für soziale und soziologische Probleme interessieren. Und gefragt, welches Engagement ihnen das Kirchengebäude von Longchamp eigentlich abverlangte, antwortete er, viele Menschen waren zunächst überrascht, mich bei der Teilnahme an einem heiligen Werk zu sehen. Ich bin kein Heide. Longchamp ist eine Antwort auf ein Verlangen, das gelegentlich über einen hinausreicht und Kontakt mit dem Unbekannten sucht. So spricht ein besonnener Atheist. Ne? Das heißt, wenn man das abkürzt und sagt, er hasste alle religiös-dogmatischen Bindungen irgendeiner Kirche. Alles andere war bei ihm tatsächlich so auch vom Menschen her eigentlich vollkommen in Ordnung. Und das sehen Sie schon daran, dass ihn eben auch das Elend der Menschen im Dorf für Longchamp so gerührt hat, dass er gesagt hat, ihn muss denen etwas bauen, was einen innerlichen Ansatz bringt. Also reist er wieder in die Gegend und verfertigt Skizzen. 100 Skizzen, von denen ich hier einige nur herausgesucht habe, bei der Sie sehen, dass zum Beispiel hier noch eine mehr burgartige, festungsartige Geschichte auf diesem Mühlplateau errichtet ist und dass sich das dann langsam etwa hier zusammenballt zu etwas, das Sie hier schon wieder erkennen, als etwas, was mit dem Gebauten zu tun hat und hier dann sich plötzlich dann diese Idee festigt. Da weiter nachzuforschen ist müßig. Das ist eben das kreative Moment eines jeden Künstlers, dass er nicht abguckt, sondern selbst entwirft und ihm selber etwas einfällt. Und von daher also hatte er bei dem Besuch der Landschaft und dem Zeichnen in der Landschaft schon ein ziemlich festes Konzept dafür, was er eigentlich bauen wollte. Es gibt also insgesamt 3 Planungsphasen, eine können wir hier auslassen, das sind so differenziert technische Probleme, dass wir die hier nicht mit Skizzen und Zeichen belegen müssen. Es gab dann ein Papierdrahtmodell, das Sie hier sehen, wobei Sie sehen, dass er also intensiv an der Statik gearbeitet hat. Wie mache ich das, dass ich eine solche Schale über einen Bau setze und das statisch stimmt? Das hat er hier also vielfach mit Papier und Draht ausprobiert. Und dann ist er schließlich zu dem Gipsmodell gekommen, das schon ziemlich genau dasjenige repräsentiert, was nachher gebaut wurde. Vielleicht kann man auf Anhieb sagen, die Schale ist nachher etwas mächtiger geraten, als sie jetzt hier im Gipsmodell ist. Und auch zum Beispiel die Säule wurde nicht bis oben hingezogen, sondern in der Mitte unterbrochen. Das werden Sie nachher noch sehen. Was also ist an diesem Bauwerk nun zu entdecken ist, dass die Form erst einmal auf den ersten Blick vollständig ungewöhnlich ist und dass der Ausbau dieser Idee eben dann anfängt mit der Planung in der Landschaft. Das war etwas, was ihm ausgesprochen am Herzen lag. Wir werden das nachher nochmal in den Gestaltungsmomenten analysieren. Ich mache Sie jetzt nur hier so darauf aufmerksam. Das sehen Sie an der Höhenlinie, dass hier der Gipfel von dem Hügel ist. Da steht der Brunnen, auf dem das Regenwasser abfließt. Darüber werden wir gleich noch reden. Und er baut gewissermaßen eine unregelmäßige Wandung in Richtung auf die Pilgerstätte, die hier etwas tiefer liegt, und führt von hier aus dem ehemaligen Pilgerweg heran auf die Kathedrale zu. Und was mir ganz wesentlich ist als Erlebnis eines großen Architekten, der durch Architektur führen will, dass es jetzt nicht zwei Wege gibt, den einen hierum und den anderen darum und den dritten hier lang, sondern dass hier der Weg abbricht. Und das war in den 50er und 60er Jahren noch tatsächlich so, dass sie hier plötzlich auf der Wiese standen. Und diesen Moment ist von ihm so eingeplant worden, dass sich hier der Besucher selbst entscheiden soll. Darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen, weil das nachher am Ende eigentlich bedauerlicherweise vollständig zerstört worden ist, bevor es Welterbe wurde. Jetzt hat de Courbusier, wenn man das zusammenfasst, mindestens drei Probleme zu lösen. Das erste Problem ist eines, das man schon im Mittelalter kannte. Wie kriegt man das Wasser vom Bau weg? Sie erinnern sich an Wasserspeier, die entlang des Hochschiffes von Kathedralen angebracht sind. Das war ein riesiges Problem. Das ist hier ebenso noch ein Problem, denn in dieser plastischen Gestalt des Gebäudes kann man keine Dachrinnen und ableitende Röhren anbringen. Das ist gestalterisch ganz unmöglich. Also hat er sich hier versteift auf einen einzigen Abfluss. Jetzt muss alles Wasser hier runterfließen und in den hierhinter verborgenen Brunnen hineinfließen. Ein Brunnen war, erinnern Sie sich an St. Peter, die Rekonstruktion, ein Brunnen war immer Gegenstand aller Kathedralen, aller Christenbauten. Also hat er hier auch gewissermaßen das Regenwasser aus dem Himmel heraus, sagen wir mal jetzt so, benutzt, um einen Brunnen mit in seinen Entwurf einzubeziehen. Das ging so weit, wir werden nachher nochmal das vom Gestalterischen uns ansehen, das war also in Ordnung, aber es gab dazu gleichzeitig ein Problem, das die meisten Laien nicht so als Problem ansehen. Eine solche Betonschale fängt die Sonne durch uns so weit ein, dass der Hitzeunterschied zwischen der Oberfläche außen und der Deckenfläche innen so groß wird, dass man da nicht einfach eine Betonplatte gießen kann, weil die kaputt geht. Die reißt einfach, weil sich der Oberteil sehr stark ausdehnt und der untere Teil quasi zusammenzieht und dadurch Spannungen im Beton entstehen, die so nicht zu bewältigen sind. Also muss der auf eine neue Möglichkeit finden. Und die hat er tatsächlich gefunden und die hat dann auch weitreichende Auswirkungen, nicht nur für den Kirchenbau der späteren Zeit. Sie sehen also hier jetzt Leute, die zimmern eine Schale aus Holz, unten jetzt hier die untere Deckenschale. Und er lässt jetzt hier Gefache einbauen und gießt nachher die obere Deckenschale extra drauf, nachdem das in Holz durchmodelliert ist. Heute noch also stecken die Holzteile in diesem riesigen, so schwer erscheinenden, optisch erscheinenden Moment drin. Die kann man nicht mehr ausholen, weil die Wandlung, die er da gegossen hat, 6 cm dick ist, mit Eisenarmierung gesichert, sodass also innen ein riesiger Hohlraum entsteht, dessen sagen wir mal, Teilung, wie bei aufmerksamer Betrachtung auch sehen können, wenn Sie oben schon stehen und mal an die Südseite gucken, dann sehen Sie hier eine Linie, die hier lang läuft. Das ist die untere Schale und das ist die obere Schale. Die sind in ihrer Ausdehnung unabhängig. Diese liegt vollständig im Schatten, diese liegt ziemlich ganz in der Sonne und so können diese beiden Schalenteile gegeneinander hervorragend arbeiten und tun sich selber gegeneinander nicht weh. Das ist eine Entdeckung, die er durchgeführt hat, auch mit einem neuen Schalensystem und einem neuen Bussystem, das nachher in der Rezeption des Gebäudes eine Rolle spielt. Zweites Problem war, die Gemeinde und die Besitzer dieses Grundstücks hatten ja nun nicht so viel Geld, dass sie, sagen wir mal, das Baumaterial, dass sie die Reste der kaputten Kirche mit Lastwagen abtransportieren konnten und neues Baumaterial mit Lastwagen auftransportieren. Da hätte es dafür eine neue asphaltierte Straße gebraucht, die anzulegen, hätte viel Geld gekostet. Darauf hat Corbusier verzichtet und hat gesagt, dann machen wir das eben anders. Wir nehmen das Ziegelmaterial der alten Kirche und wir nehmen Betondecke in Pferdefuhrwerke und lassen die Pferdchen den Pilgerweg hochtraben und das Holz auch. Das geht ohne weiteres, sodass er dann zum Schluss also den Pilgerweg als solchen durch den Wald hat erhalten können, gleichzeitig aber eben ein so markantes Gebäude hat errichten können. In diesem Zustand habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Es war geradezu ein Wunder am Horizont, als wir mich mit meinem Freund und Motorrad nach Paris fuhren. Da haben wir dann gesagt, Mensch, was ist denn das da? Lass uns ja mal hinfahren. Und dann habe ich den ersten Grundriss gezeichnet. Naja, gut. Also Sie sehen, dass das durchaus geht mit recht viel Holz. Und Sie sehen auch in einer nächsten Ansicht, dass wir jetzt die in Beton gegossenen Gefache der Südwand sehen und hier wird langsam also nun das Baumaterial der alten Kirche eingesetzt. Und wenn man sich über die schrägen Wände der Südwand wundert, dann muss man einfach daran denken, er wollte in dieser Weise diesen Gefachen möglichst viel des Baumaterials unterbringen von der alten Kirche. Das gelang ihm denn doch nicht ganz und deswegen wird dann außen im Nordosten eine Pyramide mit dem restlichen Baumaterial errichtet, sodass er also keinen Stein das Tal runterfahren musste, sondern alles Material, was von der alten Kirche übrig blieb, hier gestalterisch verwendet hatte. Diese Pyramide hat ihren Sinn auch darin, dass dann das dritte Problem damit jedenfalls halbwegs gelöst wird. Das ist das Problem der Wallfahrtskirche. Es ist klar, dass er eben zum Tag der Wallfahrt, also dem Geburtstag der Maria, 15. August, kommen etwa 12.000 bis 15.000 Leute. Und konzipiert war diese Kirche von Corbusier für einen großen Autobus, also 60 Leute. So viele Bänke hat er damals auch aufgestellt, das ist leider auch verloren gegangen, dass also ein Pilgerautobus in dem Innenraum sitzen kann, sodass sie also die Spannung zwischen 60 Leuten und 15.000 nicht dadurch lösen können, dass sie irgendein, wie es im TV versucht worden ist, Riesenhalle bauen, damit auch alle an einem Wallfahrtstag Platz haben. Auch sei erinnert an Balthasar Neumann mit 14 Heiligen, der ja auch eine eigenartige, eigene, gute Lösung gefunden hat im Spätbarock. Hier ging es jetzt darum, wie machen wir das? Und da hat Corbusier nun angefangen, Regeln par excellence zu verletzen, um diese schwierige Aufgabe einwandfrei zu lösen. Sie sehen also drei Haken, die er aneinander schiebt. Er sagt, dieses ist der Haupteingang. Wenn also ein Autobus ankommt, dann sollen die sich hier hinsetzen. Wenn Einzelwanderer kommen, erinnern sich daran, dass hier kein Weg ist. Das sehen wir uns gleich nochmal an. Dann führt die Architektur, weil hier ja zu ist, ne? Da geht man hin, das sieht man ja, dann sagt man, oh, dann gehe ich mal hier entlang. Dann kommt man am Runden vorbei und geht hier hin und hier ist der Eingang für den Einzelwanderer, den Einzelpilger. Und hier gibt es doch mal einen Eingang der Verbindung des inneren Hauptaltars mit dem äußeren Hauptaltar, der hier möglicherweise nicht gezeichnet ist. Gut. Auch bei der Sängertribüne ist es so, dass hier also der Raum für die Sänger ist und die kommen dann hier entlang und können entweder innen singen oder gehen hier raus und können außen singen. Alles Weitere, also jetzt mit den, das also war gewissermaßen die Lösung dieses Problems auf moderne Art und Weise. Wenn die 15.000 kommen, dann bitteschön sollen die am Außenaltar sich hier versammeln. Und wenn das Jahr über Einzelwanderer oder Autobusse kommen, ist dieser Eingang für sie hervorragend reserviert. Dieses Konzept sieht also vielleicht in dieser Aufnahme schon ganz deutlich, dass, sagen wir mal, aus dem ganzheitlichen Korpus der Kirche, die Sie hier im Verlauf sehen, ein Stück herausgeschnitten ist. Und dieses ist gewissermaßen die neue Apsis für den Wallfahrtstag. Sehen hier also einige Leute, die stehen da schon, die können sich denken, dass es also hier ein riesiges Feld gibt. Hier um der Ecke ist dann die Pyramide, da können auch die Leute draufklettern und sich hinsetzen. Dass es tatsächlich so ist, dass in diesem Bereich tatsächlich also die Wallfahrtsleute untergebracht sein können. Und was vielleicht für die Beurteilung der Architektur viel wichtiger ist, dass sich das auch in der Architektur selbst deutlich ausdrückt. Dennoch ist es eine Verletzung der Grundregel, dass der Altar einer christlichen Kirche im Osten zu stehen hat und die Gemeinde im Westen und der Führung also dann die heiligen Handlungen vollzogen werden. Hier steht ja die Gemeinde gewissermaßen im Westen, der Altar ist auch nach Westen gerichtet, Osten wäre da. Ein anderes können Sie auch noch sehen, was hier als Prinzip durchbrochen wird. Er hat einen neuen Bewurf entwickelt, chemisch entwickelt, der also auf Ziegel und Beton gleichmäßig hält und sich nicht reißt und nicht verzieht. Und er hat nun die Erdteile weiß gemacht. Hier wird also ganz deutlich, auch in der Art, wie die Türme gestaltet sind, nämlich abgerundet gegen den Himmel, dass es eine Provokation gegen mittelalterliches Denken ist, dass der Turm möglichst hoch sein muss, damit man näher an Gott kommt. Das wird hier von vornherein abgedeckelt durch eine Architektur, die eben sagt, diese Türme bergen innen drei Kapellen und diese weltliche Natur, die sind hier, das Streben nach einer Höhe, die vielleicht in die Wolken hinein die Gottsuche repräsentieren könnte, ist sinnlos. Hier sehen Sie den Untergrund des Atheisten, der eben sagt, wir bleiben mal schön hier auf der Erde und machen nicht irgendwelche Spekulationen, die man wahrlich ausdrücken sollte. Das sind Verstöße gegen die Kirchenbauordnung. Und wenn wir uns jetzt einen Schnitt von der Südwand im Inneren ansehen, wo Sie hier auch die Module einkopiert sehen, da sind das 27 kleine Öffnungen, große und kleine, in denen auch selbst einige Glasmalereien eingebracht hat. Diese 27 ist eine von der Kabbala her symbolische Zahl. Aber was jetzt hier in unserem Zusammenhang viel wichtiger ist, dass natürlich in der Kirchenbauordnung früherer Zeiten deutlich gesagt wurde, von der Vorhalle zum Schiff soll es eine Stufe heruntergeben. Das wäre ein Ausdruck der Demut vor Gott. In der Apsis dann muss es drei Stufen geben, in denen der Altar wiederum der Gemeinde gegenüber erhöht ist. Das einfach aus Ehrfurcht vor, sagen wir mal, dem Gottesbild, das am Altar wehst. Er macht genau das Gegenteil. Er setzt das Publikum höher, wie in einem Theater, folgt der Höhenlinie des Hügels und setzt hier nur mal eine Stufe ein, wo dann hier drauf der Hauptaltar steht. Das ist natürlich etwas, was gegen heilige Gefühle verstößt. Und zwar muss man sich da beziehen auf die Kirchenbauregeln, die schon mal früher vor dem Ersten Weltkrieg ausgeworfen gewesen sind. Es gibt also eine ganze Reihe von Regeln für den Kirchenbau. Diese Entwicklung übergehe ich natürlich. Also Sie sehen hier, der Kardinal Anton Fischer hat im Februar 1912 gesagt, ich lese es auch für die, die da hinten jetzt vielleicht nicht ganz lesen können, vor. Neue Kirchen, 1912 bitte schön, sind der Regel nach nur in romanischer oder gotischer bzw. sogenannten Übergangsstil zu bauen. Für unsere Gegend empfiehlt sich durchgängig am meisten der gotische Stil. In letzter Zeit geht das Bestreben mancher Baumeister dahin, spätere Stilarten, selbst ganz moderne Bauarten zu wählen. In Zukunft wird dazu, es müsste denn ganz eigentümliche Verhältnisse obwalten, keine Genehmigung erteilt werden. Im Katholischen ist es so, dass Ordinariate, Bischöfe, Ordinariate eine schriftliche Genehmigung dem Architekten geben müssen, dass sie erlauben, dass so das gebaut werden darf, was der Architekt vorlegt. Dieses hat Dubois für Corbusier im Vatikan in der Kurie durchgekämpft. Was da geregelt worden ist, wissen wir nicht. Aber hier ist ganz deutlich, dass es eine Reaktion ist auf einen langsam beginnenden modernen Kirchenbau. Ich nenne jetzt bloß zwei Kirchen, die dafür ganz berühmt sind in Paris. Notre-Dame de Travail, 1899 bis 1902 gebaut. Außen, die steht also in der Rue Saint-Vic, Vercingetorix, am Montparnasse, ganz in der Nähe von Montparnasse. Wenn Sie auf diese Kirche zugehen, denken Sie, auch hier wieder so ein historisch gebauter Schinken in der Romanik. Und wenn Sie da reingehen, dann sehen Sie aller Eifel ein Eisengerüst, alles zusammengenietet, einschließlich des Daches, nur Glas und Eisen im Inneren. Es ist überliefert, dass die für diesen Bau im Katholischen verantwortlich waren, gesagt haben, das müssen wir so bauen, damit der Arbeiter nicht merkt, dass es noch schönere Sachen gibt als seinen Arbeitsplatz. Und die Kirche im Innern soll so aussehen wie sein Arbeitsplatz. Also wie eine Fabrikhalle, einfach jetzt geheiligt durch den Altar und in der Bauart genauso erarbeitet. Und die andere Kirche, die wahrscheinlich den Anton Fischer aufgeregt hat, ist Jean-Evangeliste, auch in Paris auf dem Montmartre, 1904 erbaut, die erste Betonkirche, ganz in Beton gebaut, die es überhaupt gibt. Von daher kann man sich vorstellen, dass es jetzt im Katholischen, insbesondere in Köln, Unruhe gab. Und man sich sagt, Moment, da müssen wir jetzt was dagegen tun, dass das nicht ausufert. Wie das nachher ausufert, werden wir am Schluss leider doch noch sehen können. Das war also, sagen wir mal, die Motivation. Und jetzt kommt die Reaktion nach dem Bau von Ronchamp, in dem also Dr. Avius Fuchs, Pater Born, in seiner Schrift die Wallfahrtskapelle de Corbusier in Ronchamp kritisch beurteilt von 1958, also drei Jahre nach der Einweihung, geschrieben hat, die in Ronchamp von Le Corbusier erbaute Wallfahrtskirche ein nicht mehr zu überbietendes Beispiel von Steuerunzucht, Willkür und Unordnung hat in der Öffentlichkeit anerkennende Bewertung gefunden. Le Corbusier hat mit seiner hypermodernen Wallfahrtskapelle den totalen Bruch mit der Tradition vollzogen und sogar mehrfach auch die allgemeinen Regeln jeder Baukunst verletzt. Darauf können wir nachher noch eingehen. Er bezieht sich da auf einige Stellen, die wir noch im gestalterischen Abteilung 3, hier Abteilung 4 Gestaltungskonzept angehen werden. Aber sagen wir mal, die Gegenrede hatte eigentlich Le Corbusier schon bei der Übergabe des Baus an den Erzbischof von Besançon, Monseigneur Dubourg, in der feierlichen Einweihung gesagt, Exzellenz, als ich diese Kirche baute, wollte ich einen Ort des Schweigens, des Betens, des Friedens, der innerlichen Freude schaffen. Erinnern Sie sich an dein Wort, dass der Mensch ein Innerliches hat, das gewissermaßen religionsähnliche Anwandlungen hat, also eine innerliche Freude schaffen. Unsere Mitarbeiter haben dieses schwierige, genaue und strenge Werk vollendet, das kraftvoll in seinen Mitteln, aber feinnervig zugleich und belebt von den Gesetzen jener totalen Mathematik ist, welcher wir dem unmessbaren Raum verdanken. So, und nun dürfen wir erfahren, wer von den beiden hat recht. Wie Sie jetzt lesen, haben wir geendet bei der etwas schwierigen Frage, wer von den beiden, die sich da geäußert haben, in sehr entgegengesetzter Weise, wer von beiden hat recht? Das sagen wir aus der Tradition heraus, der erste Text, verständlich jetzt ist klar, woran man bei Corbusier gerätselt hat, was hat er mit seiner geheimen Mathematik gemeint? Und darum geht es letztendlich, das herauszubekommen. Ich glaube, eine Lösung bietet sich an. Und wir wollen uns jetzt einfach gestalterisch mit dem Vorhaben Ronchamp beschäftigen, um daraus unsere Schlüsse zu ziehen, welche Gedanken er eigentlich gestalterisch umgesetzt hat und auf welche Weise diese Kirche eben tatsächlich vielleicht im geminderten atheistischen Sinne eine Möglichkeit des inneren Erlebens bietet, aber eben nicht gebunden ist an allmögliche Vorschriften, die insbesondere die katholische Kirche ja bis heute erlässt. Ja, dann also in medias res. Wenn Sie dort den Türweg heransteigen, dann oder auch irgendwo da in dem abfallenden Hügel zum Dorf herum geistern, dann merkten Sie in der Zeit, in der die Bäume noch so klein waren, wie sie jetzt auf diesem Foto sind, dass offensichtlich die Einordnung des Bauwerks in die Landschaft dieses Hügels, in die Gestalt dieses Hügels für Corbusier ein inneres Anliegen gewesen ist. Wir könnten jetzt also eine lange Reihe von insbesondere Barockenkirchen im Abendland vorführen, in denen genau dieser Punkt nicht beachtet wird, weil im Tridentinischen Konzil in dem Nachtrag von 1570 nur gesagt ist, dass eine Kirche erhöht und im Abstand zu Wohnhäusern oder anderen weltlichen Einrichtungen stehen muss. Über die landschaftliche Zuordnung hat man sich nicht geäußert, wenn Sie sich eben an die Wies erinnern, die steht halt einfach auf einer Wiesen, okay? Und daneben liegt Papier. So, Schluss. Das ist die landschaftliche Einordnung eines hochgradig spätbarocken, weltberühmten Baus in Bayern. Hier also sehen Sie schon an der Art, wie das Dach so abfällt und der Turm da aus der Erde, gewissermaßen Erde bleibt, durch die Abrundung, sehen Sie, dass es zumindest wichtig gewesen ist. Um das nochmal uns besser zu Gemüte zu führen, jetzt nochmal eine von Corbusier auch lavierte Skizze, in der Sie hier also den Bau sehen. Sie sehen hier die Höhenlinien, Sie sehen das Wasser, der Brunnen, das Wasser des Lebens gewissermaßen an der höchsten Stelle des Brunnen, der Brunnen steht und nicht irgendetwas anderes, dass das Gelände nach hier abfällt. Deswegen konnte ich Ihnen schon zeigen, dass auf dem Gelände das Gelände nicht verändert worden ist, wenn der Raum innen drin zum Hauptaltar hin abfällt. Und nun sehen Sie hier, dass nochmal ganz eindeutig klar gemacht ist, dass gewissermaßen das Herangehen des Pilgers an diesen Bau hier eine Zone eingesetzt worden ist, die für die Entscheidung, was mache ich denn jetzt, sehr wichtig gewesen ist. Und was nachher nochmal wichtig wird, ist, dass hier eben die erste Pilgerherberge eingerichtet worden ist, die relativ tief liegt, wenn Sie hier die Höhenlinien ziehen. Also von daher, und hier ist also ein strenger
Abfall, sodass also hier die Pyramide und das Gelände das begrenzt, wo sich dann am Wallfahrtstag die Gläubigen aufnehmen können. Und die Biegung dieser dicken Südwand, die bezieht sich gewissermaßen ein bisschen auf die Wellenbewegung des Tals hier, sodass man sagen kann, also noch sensibler auf die Form der Oberflächenform der Landschaft einzugehen. Und offensichtlich ist gewissermaßen ein Erlebnisaspekt mit eingebaut. Denn wenn Sie, ich habe leider nicht, das müsste man eigentlich mit dem Film machen, wenn Sie also jetzt um die Ecke bei dem See kommen, dann sehen Sie jetzt fast gar nichts. Sie sehen also eigentlich nur hier so ein bisschen was. Und auf einmal, wenn Sie langsam höher gehen, in früheren Zeiten ist vorbei, in früheren Zeiten, dann taucht dieses Raumschaum wie ein Untier hier auf. Sie wissen eigentlich noch gar nicht so richtig, ja, was wird das jetzt, nicht? Und wenn Sie nun neugierig gemacht sind und weiterlaufen, dann merken Sie, ach, da ist was, nicht? Da ist die Wand und da ist die, so. Und irgendwie fühlen Sie sich angezogen und quasi schon hier durch diesen Hohlraum, der entsteht in der durchlöcherten Südwand und den Hügel, der da ausgebogen ist, als willkommen geheißen. Und nun laufen Sie den Weg weiter nach oben und denken, naja, jetzt geht es gleich hier rein. Nicht? So, jetzt sind Sie da, wo früher, das ist leider eine Aufnahme von später, wo früher also Gras war, haben Sie leider dummerweise jetzt einen Weg reingebaut, damit die lieben Touristen nicht stolpern, nicht? Wenn Sie da die Masken angucken. Von Masken müssen wir hier leider auch reden. Also denken Sie bitte diesen Weg weg und nehmen Sie an, wir stehen jetzt hier und Sie sollen sagen, wo geht es jetzt lang? Dass es hier nicht lang gehen kann. Und dass man hier nicht lang gehen soll, sagt Ihnen die Architektur ganz eindeutig. Bis hierhin ist die Wand durchbrochen. Hier wird ein Riegel vorgeschoben, an dem Sie nicht vorbeikommen. Hier geht es den Hügel abwärts. Die Höhenlinien haben es gezeigt. Also sagen Sie, nee, das ist nicht richtig. Also da habe ich ein schlechtes Gefühl, auf diese leere Wand zuzulaufen. Dann gucken Sie sich das hier an und sagen, Mensch, hier ist eine Rundung von dem Turm. Da gehe ich mal so. Taste ich mich lang. Man nennt das eine führende Architektur, dass man also nicht erst gewaltig Pläne lesen muss. Und da es ja gegen die Tradition gebaut ist, also man es nicht wissen kann aus dem Konformantenunterricht, wie man sich hier zu betragen hat, muss der Architekt natürlich also eine führende Architektur eingehen, wobei eben auch zu dem führenden Element gehört, dass der Haupteingang, leider unscharf, macht aber nichts, man ihn öffnen kann, wenn ein Autobus ankam, so war das gedacht, und wenn kein Autobus kommt, war es eben hier zu. So, aber es war eben freundlich zu. Es war nicht hier Zutritt verboten, sondern hier ist, ach, das ist ja ein schönes Bild und jetzt gehen wir mal hier nach der Seite weiter. Und dann ist diese Architektur ja so gestaltet, dass überhaupt an der Westseite des Baus überhaupt nichts passiert, außer dass wir eine leicht gebogene Wand entlang gehen, an diesem Brunnen hier oder auch da vorbeigehen können. Hier ist nachher irgendwo stehen ein paar Bäume und da sind die zwei Glocken auf Holzständern hängen die da und da sehen Sie noch das Regenloch, aus dem dann das ganze das Regenwasser in diesen Brunnen hineinfließt und auch zum Teil ein wenig zerspritzt. Und da wir hier nirgendwo rein können, ist es ganz selbstverständlich, hier übrigens die Ausbuchtung für die Beichtstühle, die zum Brunnen hin, also zum Elixier des Lebens hin, gewissermaßen in die Nähe gebracht sind, laufen sie also jetzt hier herum und sagen, ja, geht ja gar kein anderer Weg, was soll ich denn machen? Und auf einmal flutschen sie als Einzelwanderer wie von selbst in die Kirche rein. Sie kommen von hier. Hier sagen Sie, hurra, hier ist ja ein Eingang, da gehe ich rein. Hier, wenn Sie da weitergehen, merken Sie gleich, hier ist Funktionalismus angesagt, französischer Funktionalismus. Das sind die Treppen, die zu den Sängerräumen und zur Sakristei führen. Und die sind einfach auf typisch französische Weise einfach aus Eisen zusammengeschweißt und an den Bord angelegt. Also für das emotionale Treppentheater des deutschen Städtebaus hat der Franzosen überhaupt keinen Sinn. Ich habe schon mal französischen Kunsthistoriker-Studenten durch den deutschen Bau führen müssen. Da hieß es nur immer, ach so, wo ist denn jetzt ein Kaffee? Also damit rechtfertigt sich gewissermaßen eine dieser Kringel, die er da als Grundriss gebaut hat. So, nun geht man rein und kriegt die einen Kringel, dann nicht, die wird schräg geschieden, gewissermaßen von Norden und gucken nach Süden in die Südwand, die ja von außen mit diesen kleinen Fenstern besetzt ist. Und die sind hier nun ausgekalkt und mit verschiedenen auch bunten Glasfenstern, zum Teil von Kobisch selbst dann aufs Glas gemalt, sodass sie also wiederum in gewissem Sinne ungeführt jetzt sind. Sie kommen jetzt in einen Raum, der Seiteneingang ist auch in der Spätgotik, der deutschen Spätgotik üblich, der nicht der feierliche Einzug des Pontifikalamts von Westen auf den Osten zu, sondern wenn Sie die deutschen Bürgerkirchen sich ansehen, wo auch immer sie stehen, so hat sich da auch ein Seiteneingang durchgesetzt. Also das ist nichts Neues, was jetzt hier provoziert macht, aber er nutzt es in einer Weise aus, die eben mit, sagen wir mal, dem freien Entscheiden sich hier zu stellen, gewissermaßen, alle Gremien aus nach der einen Seite, dann haben wir die Ansicht von Westen nach Osten. Hier nun gibt es gleich eine ganze Menge von Brüchen in dem Aufbau. Sie hätten also jetzt hier den Eingang, hier kommen Sie rein, Sie wenden sich dahin, der Boden fällt ab, hier sehen Sie die originalen Bestuhlungen noch, dann fällt das Gelände ab, hier kommt eine sehr offene Rampe und da steht dann der Hauptaltar mit einem einfachen Kreuz. Hier sind ein paar Löcher drin, die Sie nicht alle sehen, aus perspektivischen Gründen. Und da hatte sich Corbusier einen Sternenkranz um die Madonna die eben damals von den Besitzern in der Französischen Revolution geschützt werden sollte, vorgestellt und hat die in diesen gläsernen Kasten gesetzt. Das Problem war ja, wenn der Hauptgottesdienst und Hauptaltar eben stattfinden, muss die Madonna ja uns angucken und wenn draußen der Wallfahrtstag ist, muss sie nach außen gucken. Da hat er also die elektrische Motor und die dreht sich dann einer nach da, einer nach da. Ein Regelverstoß par excellence, denn es heißt ausdrücklich in den Regeln, dass dass das Allerheiligste nicht bewegt werden darf. Das macht er nun mal. Muss er jetzt letztendlich machen in seiner Konzeption. Und nun können Sie sich also nach der anderen Seite wenden. Hier sehen Sie, dass also das Dach einerseits nach oben zieht, auf diesen Eingang zu. Und dass dieses Dach hat die ganz neue Geschichte schlägt eigentlich. Das sind nur sechs Eisenbetonpfeiler, auf denen das ganze Gebäude ruht. Dazwischen ist ohne Rahmung dickes Glas eingegossen. Das ist also jetzt nicht das Nachträglich, wie ein Glas abgucken konnte und dann machen wir da schmale Fenster hin, die man auch aufmachen kann. Nein, es ist Beinputz im Bau mit einem betonierten Glas fest drin. Und wenn Sie sich umwenden zu den Beichtstühlen, dann sehen Sie, dass das Gewölbe nach unten einfällt. Hier könnte der Fuchs Recht gehabt haben, indem er sagt, dass die Verletzung auch der Möglichkeiten des Bauens. Ein solches Gewölbe können Sie in Stein nicht bauen. Das ist ganz unmöglich, das fiel immer auseinander. Sie müssen Gewölbe bauen, wenn Sie Stein bauen. Und dadurch wird eine ganze Lawine von Bedingungen zugetreten. Das eine ist, dass auf dieser Seite Corbusier natürlich so einen Charakter von Zeltartigkeit, Augenblicklichkeit, gegenwartsnah gewegt hat. Das ist nichts Feierliches, sondern hier hinten eben einfach ein Vorhang quasi, möchte ich sagen, und leitet im Grunde zu den Beichtstühlen. Ne? Beladen mit Sünde, will man sie loswerden, geht da also hin und beichtet. Gut, das ist in Ordnung, nur mit Stein lässt sich das nicht machen. Aber weil Beton und alle Gussmaterialien von der katholischen Kirche abgelehnt worden sind, gibt es zum Beispiel so ein Negativgewölbe erstmalig in der Wies, im Chorhals, nur das ist mit Holz gemacht. Mit Holz und Putz drauf, sodass Sie nicht sehen, dass das kein Stein ist. Die katholische Kirche verlangte bis dahin, dass die Kirche aus Material gemacht werden muss, das aus Gottes Schöpfung kommt. Holz, Stein und was so auch noch Ziegelstein, gerade eben, weil ja der Ton, aus dem der Mensch gemacht ist, ihm gebrannt worden ist, das wird akzeptiert. Alles, was gewissermaßen aus
Der Manipulation, der Synthese dieser Natur als Eigenschöpfung des Menschen gesehen wird, hat die Kirche abgelehnt. Sie hat bei den neueren Orten immer darauf bestanden, dass zumindest die Schwelle in die Kirche ein Natursteig ist. Das können Sie kontrollieren, das hat sie aber, fängt sich auch an aufzulösen, wieso denn und so weiter aus bestimmten Gründen. Und so ist also Beton etwas, was der Mensch erfunden hat. Das ist nicht Gottes Schöpfung, sondern das ist eine Idee des Menschen. Also hat die Kirche gesagt, eine Betonkirche gibt es nicht. Das kann keine Kirche sein, weil in ihr Gott nicht wohnen kann, weil er ja innerhalb seiner eigenen Schöpfung nicht wohlfühlt und nicht und das Eisen und die Eisenträger gilt das ganz genauso, sodass Sie sehen, dass diese beiden Kirchen, die da im Vortrag sich in Paris entwickelt haben, ja gerade an dieser Stelle die Vorgaben, die die katholische Kirchenbauregel bezeugt, eben aufs Gröbste verletzen. Also auch Le Corbusier, dem gar die Kanzel in Beton gegossen ist, was ja eigentlich überhaupt nicht nötig ist. Ne? Da kann man auch eine Holzkanzel hinsetzen. Luther scheint jedenfalls auch so eine Holzkiste, ähnlich so eine Holzkiste, als er predigte. Ne? Können Sie sich in Halle ansehen. Also von daher ist eine ganze Menge an Regelbrüchen in diesen beiden Ansichten schon mal enthalten. Dabei fehlt eben der Sinn für Inszenierung überhaupt nicht. Also wer jetzt wieder ein bisschen älter noch Siegfried Wagner und Bühnenbilder aus der Nazi-Zeit mit Wagner gesehen als Kind, der an Siegfried Wagner erinnert und seine Bühnenbilder, der wird sagen, das ist reinste Inszenierung eines verinnerlichenden Erlebnisses, möchte ich mal sagen. Das ist so großartig, wenn Sie das jetzt nicht in dem Schummerzeug hier haben, der bricht, ja, das könnte ich jetzt nochmal ausmachen, sehen, sondern wenn Sie da wirklich nach Vorstehen anfangen, wie kommt was bei einem Dämmerdunkel? Ja, also das sind immer die Leute, die müssen ja noch umgekehrt geschaltet sein. Die hoch vorne muss das nicht sein und nicht dahin. Also das ist einfach so ein spezieller Eingriff. Ich komme jetzt hier leider nicht. Also, es ist wirklich ein wunderbarer Eindruck, den wir haben, dass wir aus einem Halbdunkel auf ein Altar mit einem einzigen Altargerät zuschreiben, dass gewissermaßen göttergleich von oben beleuchtet wird. Der Turm hat nämlich auf der einen Seite einen Schnitt und da fällt Licht rein. Und das ist gewissermaßen dieses selbstleuchtende Aspekt. Und dieses ist gewissermaßen ein Altar, den Le Corbusier benannt hat nach dem Heiligen Josef ist diese Kapelle geweiht. Und der Heilige Josef ist der Heilige der Arbeiter. Hier sehen Sie, dass sich also der Ersteindruck von den armen, arbeitslosen Bergleuten in dem Dorf Ronchamp bei ihm niederschlägt und sagt, natürlich ist das der eine Altar, der den Arbeitern geweiht sein soll. Wenn wir jetzt weiter herumgehen, dann hätten Sie einerseits auf der, also auf dieser Seite ist ja ein Altar verborgen, das ist Notre Dame de Paix, also der Mutter Gottes des Friedens ist der Altar gewidmet. Und dieser hier, der ganz rot gestrichen ist und für maximal 3 Personen Platz hat, ist der Maria de Prisonnier. also die Maria, die für die Gefangenen sich einsetzte auf dieser Welt. Das geht zurück auf ein erstes, auch verbrieftes Wunder im späten 15. Jahrhundert, wo berichtet wird, dass jemand, der also von Banditen gefangen gewesen ist, sich an seinen Heimatort und die Maria de la Rue erinnert hätte und in weniger als einer Sekunde wäre er ungefesselt in der Kapelle von Ronchamp gewesen. Können dazu sich was denken, wie sie wollen. Jedenfalls ist das eines der verbrieften, aber nicht durch die katholische Kirche sanktionierten Wunder. Und deswegen aber hat man für diese Kirche eben auch gesagt, es ist die Notre Dame des Prisonniers. Also für die Gefangenen auf dieser Welt auch speziell in der Weihung ausgedrückt, sodass also auch dieses Rot dann wirklich einen psychologisch tiefen Eindruck macht, wenn sie da hereingehen. In der weiteren Stelle sehen wir also hier die Kanzel und wir sehen hier verborgen organisatorisch, dass sie von dem Hauptraum aus nicht sehen. Hier kommen nämlich dann die Sänger aus dem Zimmer dahinter raus, um sie aufzubauen auf der Sängertribüne. Und dann kommen wir also zur Ostansicht des inneren Altars und dieser Türe, die eben eine Verbindungstür zwischen innen und außen ist, die muss nun halt mal rein. Kritisch wird es, wenn man sich fragt, warum gerade ausgerechnet auf diese Säule, auf diese Sichtsäule, der hier die Türe drin ist, nun die höchste Stelle der Kirche ist. Das ist ein ganz bisschen gestalterisch knirscht das schon im Augenblick. Und dann sind sie draußen und dann hätten sie also hier eine Nische, wo das heilige Gerät steht, das dann auf den Altar gestellt wird und hier haben sie die Kanzel und dort das Heiligenbild, das dann auf die richtige Seite gedreht ist. Von daher also sind sie hervorragend bedient gewissermaßen in den Bedingungen. Hier zeige ich Ihnen auch mal eine Aufnahme von der herausgeschnittenen aus dem Gebäude, aus dem regelrechten Umfang des Gebäudes herausgeschnittenes Körperstück, sodass hier also ein Raum übrig bleibt, der nach vorne offen ist. Also eine ganz hervorragende Idee, in der dann auch die Säule wohl das Rudimentäre, also das nicht fertig gewordene von Corbusier andeuten soll, indem auch eben die Hohlheit nach hier hin und nur eine funktionale Säule, nicht eine gestaltete Säule dort eingesetzt ist. Sie haben das Gefühl, dass das ein anderer Raum ist als der Raum, an dem Sie direkt vor dem Rasen vorbeigehen können. Das ist ihm in der Tat gelungen, dass also diese Linie korrespondiert mit der Stufe, mit der Altarstufe und das hat Grenze genug, für den der Raum empfindlich ist. Wenn wir uns dann also entfernen, dann sehen wir, das ist eine der Hauptansichten dieser Kirche, ganz klar. Das ist aber ein Blick von Osten nach Westen und deswegen regelwidrig, nicht? Dass man also jetzt eine Predigt nach Westen hält, nach Osten hält und auch die Messe nach Osten liest. Ja, man könnte also fast sagen, die erste St. Peter-Idee von Konstantin war ja tatsächlich in St. Peter die, dass der Altar im Westen stehen sollte und der Petersstein im Osten von der Sonne beschienen werden würde. Also es gab mal eine Idee im ganz frühen Christentumbau, in dem diese Konstellation auch mal ausgeführt wurde, aber sich nicht durchgesetzt hat. Dieses aber macht deutlich, dass sie gewissermaßen eingefangen sind durch die Raumgrenzen, Baugrenzen, so und so. Und dass auch hier wieder so ein Schnitt passiert, der eben ihnen den Freiraum, in dem sie sich auf diesem Gelände bewegen sollen, auch ein wenig begrenzt. Jetzt also können wir insgesamt um den Bau noch einmal herumgehen und sagen, das ist das Merkwürdige und Eigenartige dieses Baus, dass er vier ausgeprägte, funktional auch ausgeprägte Seiten hat, die sich auch gestalterisch deuten lassen. Das ist die Südwand. Die wurde in
Journalisten berichteten immer als Festung und Diaspora und so weiter. Dem kann ich nicht ganz folgen, weil zwar hier ein kubistisches Gestaltungsfreude, eine freie Verteilung der Größe und der Fenster gegeben ist, aber diese, wir werden es in der letzten Aufnahme nochmal sehen, diese Wand wendet sich ja runter ins Tal und signalisiert gewissermaßen eine Offenheit, weil die Schale, wie Sie hier sehen können, ja schräg liegt. Ne? Also es öffnet sich gewissermaßen der Boden, der nach hier runter geht und nach da rauf geht, öffnet sich Ihnen, weil Sie von der Seite ja gewissermaßen an das Gebäude herangehen. Das ist also eigentlich keine Festung, die etwas abwehrt, sondern das ist etwas, was Sie auch empfängt und heranlockt. Ne? Und dann diese Ansicht hatten wir schon. Diese hier ist letztendlich dann die zugebaute Schmeichelwand, möchte ich das dann nennen, die also den Weg führen soll und Ihnen zeigt, wie die Türme konstruiert sind, sodass Sie in sinniger Weise von einer eigentlich nicht sichtbaren Seite das Licht kriegen, also hier eine Art wundersame Empfindung auch in die Sache eingebracht ist. Und die Nordseite ist dann die ganz der Technik, der Funktion, diesem französischen Bewältigen von funktionalen Bereichen eines solchen Gebildes geprägt ist. Diese Fenster sind also zwar auch noch ein bisschen gestaltet wie diese, haben aber eine Funktion im Inneren, der nachzugehen jetzt zu lange fahren. Jetzt also kommt etwas sehr Merkwürdiges, das nämlich, sagen wir mal, die Verletzung dessen, was eine Kirche sein soll, schon von 1876 her ganz deutlich wird. Ich zitiere hier nur aus einem Katalog von 12 Regeln, gerade mal 4. Nach den allgemeingültigen Regeln beim Bau christlicher Kirchen aller Konfessionen Leipzig-Berlin 1876. Erstens, die Kirche sei ein längliches Viereck. Wo denn? Ne? Und da versteckt sich dahinter für die damaligen die Deutung Arche Noah, Stiftshütte, Tempel Salomones, neues Jerusalem gleich Abbild der Welt. Nun ist es in der Tat so, dass das Rechteck bzw. das Quadrat bei der Konstruktion einer christlichen Kirche im Mittelalter immer gesehen worden ist in der Zahl 4, die geometrisch dargestellt eben die Welt darstellt, denn damals gab es auch 4 Himmelsrichtungen, 4 Erdteile, schließlich was vorbei ist durch die Entdeckung Australiens, das ist jetzt dumm gelaufen mit 5, aber damals waren es eben 4 und es konnte also diese geometrische Form tatsächlich die Welt, so wie sie ist, repräsentieren. Und in der Bibel können Sie nachlesen, dass in der Tat es schriftliche Zeugnisse gibt, dass die Arche Noah eine Art Kiste gewesen ist, die Stiftshütte auch, also der Tempel Salomonis auf rechteckigem Grundriss gebildet sind, sodass man also sagen wir aus der heiligen Tradition, Bedeutungstradition, das wünschte, dass so etwas übernommen wird, was hier in Ronchamp über den Haufen geworfen ist. Dem Altar gegenüber, also im Westen, liegt der Haupteingang. Das tut er hier nun wirklich nicht. Er liegt nämlich im Süden oder im Norden, auch im Osten, wenn Sie die Verbindung zwischen Innen und Außen noch mitnehmen wollen, aber auf gar keinen Fall im Westen. Drittens, der Altarplatz mit Schranken sei höher als der Gemeinderaum. Genau das ist er in Ronchamp auch nicht. Viertens, im Westen sollen zu 3 Türen mehrere Stufen führen. Die 3 Türen gibt es nicht. Das ist Kathedralarchitektur, die hier reproduziert wird. 3 Türen gibt es zwar in dem Bau, aber sie sind über den Bau verstreut. So. Und haben außerdem auch nicht die Bedeutung, die die 3 Türen ursprünglich in der Kathedrale gehabt haben, also die mittlere für das Pontifikalamt, eine für die Toten, die rausgetragen wurden, die anderen für die Lebendigen, die neu da hineingehen sollen. Also diese Zahl 3 in den Türen hatte im Mittelalter, wie es ja im Mittelalter überhaupt kein Ding gibt, was keinen Sinn im christlichen Sinne zugesprochen bekommen hat, keinen tieferen Sinn.
Und das Witzige an der Sache ist, in Anführungsstrichen, dass das Zweite Vatikanische Konzil von 1962 in der Liturgie-Konstitution Artikel 104 Absatz 3, hier den Kanon 1164 Paragraph 1, nun nochmal auf diese Situation eingeht, nachdem es Rom schaffen hat und nachdem eine Grenze übertreten worden ist, die Architekten gerne in Anspruch nahmen. Die Oberhirten sollen, wenn nötig, nach Anhören von Fachleuten darauf achten, dass beim Bau von Kirchen die von der christlichen Überlieferung übernommenen Formen und Gesetze der christlichen Kunst beobachtet werden. Also hier stellt man sich noch 1962 gegen eine frei gewordene Kirchenbaukunst, von der ganz am Ende nochmal die Rede sein wird. Und im Voraus muss man sich die Situation vorstellen, die ich Ihnen hier jetzt nicht vollständig darstellen kann, dass plötzlich in dem Augenblick, wo der Erzbischof von Besançon den Grundriss von Chartres und sein Modell genehmigt hat und gesagt hat, das bringe ich in der Kurie durch und dann bauen wir das, dass in diesem Datum 1952 plötzlich überall in den einzelnen Offizien der bischöflichen Ordinariate in Frankreich und in Deutschland und in Italien Stellungnahmen stattfanden, in der versucht wird, in den französischen Ordinariaten am allermeisten eine Bindung zu suchen, was können wir eigentlich von dem modernen Geist, den Le Corbusier zur Anschauung gebracht hat, was können wir davon akzeptieren und was darf nicht sein. Ne? Das würde jetzt zu lang führen, ich habe die alle da, ich könnte sie Ihnen vorlesen, dauert anderthalb Stunden, ist eine Stellungnahme der katholischen Kirche zum Ausfüllen der Frage, die ich vorhin gestellt habe, wer von den beiden Radikalen hat Recht? Der gesagt hat, es ist eine absolute Unordnung und darf nicht sein. Und der andere sagt, das ist ein Bau der geheimen Mathematik und fast himmlisch streng zu nennenden Ordnung. Das also ist der Aspekt, der jetzt beachtet sein muss und nun also uns weiterführt und sagt, wie nun löst eigentlich Le Corbusier das, was er ja selbst einmal gesagt hat, dass er innere Empfindungen hat, nicht Vorstellungen eines konstanten Verkündens irgendeiner festen, religiös, konfessionell gebundenen Regelapparat, sondern eben ein freies, menschliches Empfinden für das Religiöse, wie er sich hier ausgedrückt hat, das dann nun deutlich wird. Einerseits natürlich also in der sensiblen Gestaltung der landschaftlichen Teilräume, das hatten wir vorhin schon, nur sei es hier nochmal in Erinnerung gebracht, sodass also die Stellung tatsächlich auf jede einzelne Höhenlinie eingeht. Dann die, sagen wir mal, ganz individuelle Erlebnissphäre. Eine ähnliche Krankenschale hat Le Corbusier 1946 auf Long Island nahe New York aufgelesen, die ihn nach eigener Aussage zur Deckenschale von Notre Dame du Haut inspiriert hat. Wir können daraus lesen, dass darüber die Werke der Natur, die eben Corbusier ja als Architekt für Statik, für Form bewundern gegenübergestanden haben muss und daher auch seine eigenen Ideen gezogen hat, wie viele andere Künstler auch, das kann hier wirklich gut zur Sprache kommen, dass man sagt, die Naturmacht hat ja schon vorgeformt bestimmte Dinge. Nach dem Dürerwort, wer eben die Kunst heraus kann reißen, sagt Dürer, der hat sie. Er meinte damit, wenn jemand die Natur sich so ansieht und so darstellt, dass sie etwas Göttliches dazu bekommt, das ist die Renaissance-Auffassung, dann hat er eben Kunst. Und das ist also bei Corbusier, wenn Sie so wollen, im Grunde noch immer dieselbe Grundhaltung, die Sie da finden. Das Dritte ist, worauf ich eben
und Milde und auch sagen wir mal, aus Anstand, weil ich auch nicht ganz kapiere, wie er das gemacht hat, den Modulor nochmal einführen und sagen, darauf war er geeicht. Hier war er letztendlich in dem, was er gebaut hat, an seiner verletzlichsten Stelle. Sie können das damit, man kann das damit begründen, dass er ja für Berlin den Auftrag kriegte, auch eine Habilitation, also eine Wohnmaschine zu bauen in der Nähe des Olympiastadions, nachdem er in Marseille diese zwei großen Wohnmaschinen gebaut hat, in denen er meinte, diese Maschinen wären soziale Einheiten, in denen sich jeder wohlfühlen kann, mit Einkaufsstraße in der Mitte und so weiter. Darüber ist der Kapitalismus längst hinweg und sagt, das kann sich gar nicht rentieren, also baut man auch so etwas nicht mehr. Aber an dieser Stelle nun war es so, dass Le Corbusier gesagt hat, die Stockwerkhöhe muss so hoch sein, wie eben ein Mensch in seinen Maßen ist, nämlich 2,28 Meter. Das hat er dem Bauamt in Berlin vorgelegt und die haben gesagt, ganz ehrlich, die preußischen Bauregeln sind leider so, dass sie also vorschreiben 2,35, 2,40 für die niedrigste Bauhöhe eines Wohnraumes. Wir müssen das hier so bauen. Corbusier hat sich hin und her gewehrt. Die Preußen haben dennoch Gewalt angewendet und ist so gegossen. Und beim ersten Zusammentreffen dieses Baus mit Corbusier hat Corbusier nur gesagt, das ist nicht mein Bau. Das dürfte nicht sagen, dass ich den gebaut habe. Tschüss, ich komme hier nicht wieder. Ja, also da war eine ausgesprochene Sensibilität in der Maßhaltigkeit seiner Bauten, die natürlich nicht auf mittelalterliche Geometrie zurückgeht, sondern auf Rechnerisches, was von goldenem Schnitt ausgeht. So. Von daher, also hätten wir etwas, wo, sagen wir mal, wo Corbusier eine Grenze setzt und sagt, ich lasse mir meine vom Menschen human gebildeten Maße nicht nehmen von irgendeiner preußischen Bauordnung. Ja, so. Da ist also offensichtlich ein innerer Widerstand da, den er auch verteidigt. Nun geht es dann in die Analyse, dass man also jetzt sagen muss, ja, was fangen wir eigentlich mit den Schrägen und so weiter an. Wenn er selbst sagt, dass da eine geheime Mathematik oder auch eine Geometrie drin ist, dann fällt ja eigentlich auf, wenn ich mir den Grundriss als Ganzes ansehe, dass diese zwei divergierenden Teile darf ja wohl erlaubt sein, mal eine Mittellinie zu ziehen. Also habe ich da eine Mittellinie gezogen und habe festgestellt, dieser Winkel ist gleich dem Winkel. Und wenn ich die verlängere, komme ich hier auf einen Punkt, der genau in der Mittellinie hängt. Wenn ich daran zunächst bleibe, wenn ich dann also ein Kreuz dadurch ziehe, dann komme ich von einer Ecke zur anderen Ecke und von dieser Schräge, die ja doch sehr merkwürdig ist und auch nicht willkürlich, wie wir jetzt sehen, in die andere Ecke. Hier stimmt es so nicht ganz doll, aber doch ziemlich. Ne? So, dann habe ich hier in der Mittellinie der Geraden einen Punkt, von dem aus ich anfangen kann zu messen. Jetzt stellt sich heraus, dass diese Entfernung gleich der Entfernung ist. Und dass dieses Stück zum Brunnenausguss gleich diesem Stück ist, in dem Ostaltar, ne? Oder wie Sie es jetzt nehmen wollen, West- oder Ostaltar. Sodass man also sagen kann, hier sind bewusst Abstände gewählt, die miteinander auch inhaltlich irgendetwas zu tun haben. Das Wasser des Lebens hat natürlich mit der Verkündung Gottes Wort in der Messe zu tun. Also insofern kann ich das maßmäßig zusammenbringen. Ne? Sodass man also insgesamt sagen kann, ich habe dann nur weiter probiert, ja, diese Altäre liegen auf einer Achse, hier geht es aber ins Nirvana, das hängt nicht auf dieser Ecke, sondern das ist da irgendwo. Warum? Weiß ich nicht, hier auch. Und genau dasselbe passiert hier, wenn wir jetzt die Mittelteile ziehen. Ulkigerweise ist diese Richtung nicht die Parallele zu der inneren bzw. äußeren Parallele. Das heißt mit anderen Worten, also es gibt, soweit ich weiß, jedenfalls keine veröffentlichten Unterlagen, in denen Corbusier in seinen ersten geometrisierenden Versuchen auf sein Denken zu schließen wäre. Aber einerseits kann es nicht ganz falsch sein, andererseits stimmt es mittlerweile nicht hundertprozentig. Und dennoch würde ich jetzt mich also dafür entscheiden und sagen, das ist schon ein Stückchen der geheimen Mathematik, der jetzt Bourdieu angehört hat und die er eben für seinen Bau auch in Anspruch nimmt. Nun kommt eine Merkwürdigkeit hinzu, auf die in der Literatur nur an einer einzigen Stelle mal sehr verschwommen eingegangen wird. Bei allem, was sein Büro an Assistentenhilfe für die Erstellung des Baues in die Hand gekriegt hat und ausführen sollte, berichten jenen, die für ihn gearbeitet haben, dass er immer den Fußboden niemals aus der Hand gegeben hat. Also diese Einteilung der Platten in den Fußboden hat Courbetier für sich selbst in Anspruch genommen. Da fuscht ihr mir nicht rein, das mache ich. Das muss ja eigentlich irgendwie einen Grund haben. Dieser Grund lässt sich also zunächst erst einmal relativ schnell verdeutlichen, dass man sagt, hier sind ja solche Linien eingesetzt, hier auch. Und das wäre also die Richtung West-Ost. Und nun hat er aber eine Achse eingebaut von diesem Altar schräg rüber irgendwo hin. Diese Schräge könnte ja eigentlich ein Kreuz innerhalb des Fußbodens sein. Wobei man eben sagen muss, ja wieso aber schräg? Er hätte es ja also ganz genauso gut hier gerade haben können. Warum ist der Winkel kein rechter, sondern eben 7 Grad? Und wenn Sie das so nachschlagen zu der Bauzeit, dann kommen Sie dazu, dass das die Nadelabweichung des Kompasses ist vom ideellen Nordpunkt zu dem magnetischen Nordpunkt. Und um Ihnen das jetzt hier in der kleinen Schrift nochmal deutlich zu machen, als Definition, der geografische Nordpol, also das, was jetzt hier die Senkrechte ist, der geografische Nordpol ist der Punkt, an dem die gedachte Erdachse die Erdoberfläche durchstößt. Süden, Norden durchziehen die Erdachse und da gibt es 2 ideelle Punkte im Süden und im Norden, die dann als Nordpol oder Südpol bezeichnet werden. Mit dem magnetischen Nordpol wird meist der Magnetpol bezeichnet, der sich in der Nähe des geografischen Nordpols befindet. Der magnetische Pol im Norden stimmt mit dem geografischen Nordpol nicht überein. Der magnetische Pol selbst wandert abhängig von der Stärke der Sonnenaktivität. Nachdem der magnetische Nordpol sich langsam Richtung Süden bewegt hat, wandert er seit etwa 1900 wieder in Richtung geografischen Nordpol. Das langfristige Wandern des Pols hängt mit den geologischen Aktivitäten im Erdinneren zusammen. Nun frage ich Sie, warum bezieht sich Courbetier bei seinem Bau auf die Stellung des magnetischen Nordpols um 1955? Da waren es nämlich 7 Grad Abweichung vom rechten Winkel, also der ideellen Achse. Da kann man nun Verschiedenes vermuten und hin und her denken. Immerhin ist aber klar, und da gibt es, glaube ich, keinen Weg herum, dass es hier etwas für Courbetier gibt, das eben etwas Kosmisches ist. Das ist nicht die Heilsverkündung des katholischen oder protestantischen oder sonst welchen Glaubens, sondern das ist eine der Erde zugegebene Aktivität, über die wir keinen Einfluss haben, die deswegen also auch über unsere Möglichkeiten hinausgeht und deswegen in dieses Gebäude hineingehört. Und nun passt irgendwo, sagen wir mal, seine Sensibilität der Landschaft gegenüber und der landschaftlichen Einordnung auf der einen Seite mit der Einordnung in kosmische Gegebenheiten, die wir hinnehmen müssen, die sich aber auch verändern, das ist ja gut für einen Modernen, das verändert sich ja sowieso alles, dass dieses also in diesem Bauwerk tatsächlich vorkommt. Und ich wette dagegen ein, dieses ist der kosmische Rückbezug ein transzendierendes Moment, das er wohl gemeint hat mit seiner geheimen Mathematik. So würde ich jetzt in der Ansprache das vielleicht sehen wollen. Nun gibt es dazu auch eine Konklusion, die Sie sehr verwundern wird, hoffe ich. Mich jedenfalls hat sie. Es gibt ja, hatte ich vorhin schon erwähnt, der Monsignore Dubourg war ja nicht ein alleiniger wilder Mensch, der unbedingt auf Teufel komm raus moderne Kirchenbauten in seiner Diözese haben wollte, sondern er gehörte zu einer Gruppe von aufgeklärten Katholiken, meistens Dominikaner, Papis, die auch eine Zeitung in Paris betrieben und wo auch Jesuiten dazugekommen waren, die nun von sich aus versuchten, dem Vatikan deutlich zu machen, dass wir die tradierten Formen nicht einfach immer weiterdenken können, sondern dass unsere Zeit eine andere geworden ist und deswegen müssen wir auch noch anders antworten. Wir sind angesprochen und wir müssen antworten. Und da gibt es nun den Ausspruch des Haupttätigen, des Marie-Antoine Couturier. Das ist der Mann, der schließlich Courbetier überredet hat, Courbet als katholisches Kloster zu bauen. Wobei der Couturier den Courbetier damals in den Gesprächen, die aufgezeichnet sind, in die Mangel genommen hat. Und da gibt es dann die merkwürdige Stelle, dass Courbetier von einem inneren religiösen Bewusstsein ihm gegenüber, dem Couturier, gesprochen hat, worauf der Couturier gesagt hat, das langt mir als Bekenntnis zu einem Glauben, mit dem ich Sie also jetzt beauftrage, das Kloster zu bauen. Also dieser fortschrittliche katholische Dominikaner hat empfunden, dass da es ein Empfinden in einem Menschen gibt, das sich zwar dem dogmatischen Zugriff wehrt, aber dennoch einer Liste in das Transzendierende hineinreicht. Und deswegen hat er ihm die Baugenehmigung für dieses Kloster gegeben. Und dieser Mann nun sagt Folgendes: Die traditionellen Bilder und Typen der Kirchen haben sich erschöpft. Die wirklich essentiellen Ideen müssen in eine neue, lebenskräftige Form gebracht werden. Eine Renaissance der Kirche durch Genies steht an, die gleichzeitig Heilige sind. Wenn sich solche nicht zu finden sind, sollten wir lieber Genies ohne Glauben als Heilige ohne Talente suchen. Das ist knallhart. Das klingt zunächst gut. Dass es seine Probleme hat, so zu argumentieren, will ich Ihnen dann jetzt noch zum Schluss in der Reflexionsgeschichte klar machen. Denn es geht um Folgendes. Jetzt neigen wir ein bisschen Reflexionsgeschichte an, spannen den Augenblick ab, das geht wieder auf diese Spitze des Dominikanermönches zu, aber ich muss erst noch mal mit einem wirklichen Unfug aufräumen. Wenn Sie also im World Wide Web Raumschaben aufrufen und die Taste Bilder ansehen, dann haben wir eine unendliche Anzahl von Bildern da. Fast zwei Drittel, sagen wir mal drei Fünftel der Bilder, die dort abgebildet sind, von irgendwelchen fotografiert, zeigen dieses. Fast die gesamte, fast das gesamte Journalistentum hat sich auf diese Ansicht spezialisiert, weil sie alle meinten, dass die von Courbetier in der Eröffnungsansprache benannte Arche Christi, ja hier die Arche ist, welche habe ich sogar verstiegen sollen, das ist ja wie ein Flugzeugträger, das hat doch was Transzendentes und so. Ne? Also hier der Befehlsturm und da das das Landedeck für Gott. Ne? So, ja. Also, das ist insofern von einem architektonischen Mann, der ja denken kann und auch handeln kann als Architekt von Le Corbusier, einfach deswegen albern, weil sie, um diese Aufnahme zu erreichen, den Hügel herunterkriechen müssen auf das Dach des Pilgerhauses. Und sie kriegen diese Ansicht nur zustande, wenn wir auf dem Dach des Pilgerhauses stehen. Nun bitte ich Sie, ein Architekt wird doch nicht die Hauptansicht einer Kirche dahinlegen, dass man sie nur erreichen kann, wenn man auf das Dach des Bilderhauses klettert. Also insofern muss man sagen, das ist einfach Unfug mit der Versinnbildlichung oder Versinnlichung, muss man eigentlich sagen, der Arche. Sondern es ist ja auch eine Verletzung dessen, was Sie eben versucht haben, über diesen Bau sensibel beizubringen. Dieses ist das Schwert, das zwischen dem heiligen Raum des Ostens steht und zwischen den Ankommenden, die hier nicht lang gehen sollen. Deswegen ist diese Wand aufgebogen und nicht, dass man da den Stiefel eines Flugzeugträgers daraus interpretiert. Also man sollte doch sehen, dass diese Art von, ja, ich kann Ihnen ja dazu sagen, die Aufnahme zeigen. Sie sehen, wenn, das ist das Pilgerhaus und dahinter taucht Hornschau auf. Wenn Sie jetzt da oben hinklettern, dann haben Sie genau die Aufnahme, die Sie eben gesehen haben. Das kann nicht sein. Das kann schon das Gewerbeamt gar nicht genehmigen, weil es ja sehr unverdächtig ist. Da putzt dann garantiert mal irgendjemand hier herunter, weil da ja kein Zaun ist. So. Also von daher ist das nicht sonderlich sinnvoll, sich da auf die Arche zu versteifen als eine Versinnlichung. Dass die Arche ein Symbol ist des Christentums, das ist völlig klar. Aber eine Arche ist eben der Innenraum eines Gebildes, das ich in der Sintflut gerettet habe und damit den Erhalt der Menschheit gewährleistet. Jetzt zeige ich Ihnen hier eine Aufnahme, in der noch das Baugelände gewissermaßen die Spuren hinterlassen hat. Und Sie sehen hier, da ist also die Pilgerstätte noch im Bau, hier auch das Kapellanshaus. Und hier sehen Sie den Weg herauf und Sie sehen, dass der hier sich verläuft. Hier ist nachher Rasen gepflanzt worden auf diesem ganzen Gebiet. Sodass Sie also sehen, der ursprüngliche Ansatz ist tatsächlich verwirklicht worden. Dass man sich entscheiden muss, so wie die sich schon entschieden haben, da mal hinten herum zu gehen. Sodass also jetzt der Bauplatz gewissermaßen so anzutreffen war, als Grandchamp fertiggestellt war. Als Grandchamp fertiggestellt war, erhoffte man sich Gläubige. Und wer kam? Zögerlich Motorradfahrer, Privatautos und auf einmal die ersten Busse. Dann gab es plötzlich, weil die Reisebüros das in ihr Programm aufgenommen haben, wenn man nach Paris fährt, guckt man sich natürlich auch schon an. Dann kamen ganz viele Busse. Es waren aber keine Gläubigen, sondern es waren neugierige Touristen, die da rumirrten und auch mal Umschau gesehen haben wollten. Hier war ich, das kenne ich so. Ja, in Sumatra waren wir auch schon. Oder in Japan in der Territory. Ja, da waren wir auch schon. An der Nordsee? Naja, also, da haben wir schon auch genug gemacht. So, also diese Begierde der Menge, etwas mitzukriegen, zerstörte dann letztendlich diesen, sagen wir mal, Pilgerort. Es gibt jetzt eine geteerte Straße darauf. Die Zwischenposition war, die ich auch erlebt habe, dass dann die Eigentümer dieses Geländes gesagt haben, sind wir denn ganz doof, wenn da eh keiner beten kommt, dann zäunen wir jetzt das Gelände ein, machen einen Eingang, der nur aussah wie ein Grenzübergang von Düppel, Kleinmachlow nach Berlin, von der DDR eingerichtet und nehmen Eintritt. So. Das war empörend für die, die nun da was sehen wollten. Das ist ja Kunst, die so eintritt und Glaube auch. Oh, und wir wollten überhaupt keinen Eintritt fragen. Dass auf der anderen Seite diese Gruppe sich sagte, wir haben das zusammengesammelt, wir haben das gespart. Wir haben das mit unserem Vermögen hingekriegt. Und jetzt dürfen wir Eintritt nehmen. Das haben sie noch gemacht. Haben die wirklich dann ein bisschen von ihrem Geld, das sie aufgetrieben haben, zurückgekriegt. Jetzt also ist die Gegend zerstört, würde ich jetzt schlicht so sagen. Man wurde der touristischen Attraktion nicht mehr Herr. Hier liegt die Wallfahrtskirche inzwischen auf einer Insel. Hier sind also Parkplätze gebaut bis zum Gehtnichtmehr. Hier kommen dann gleich noch Hotels. Hier ist eine Tiefgarage reingesetzt in den Berg. Die Natur, die ja ein sensibles Moment des Einordnens dieses Bauwerks gewesen ist, ist kaputt. Warum? Weil eben wir in einem Massentourismus leben, in einer auf Masse bezogenen Gesellschaft leben. Und von daher ist also leider kein Kraut dem gewachsen, dass eben die Menge sehr viel zerstört, was im kleineren Bereich geht. Wir müssen eigentlich Strategien entwerfen. Wie macht man das, dass man, sagen wir mal, die geistigen Kinder nicht verjagt und dennoch jedem zugesteht, dass er natürlich überall hin darf und auch neugierig sein. Warum? Das ist ja keine Schande, wenn ich neugierig bin. Das ist die Frage, die man sich heutzutage in vielen Bereichen, also nicht nur hier, stellen sollte und müsste. Also so sieht das dann hier aus und hinten lugt dann nicht mehr als dieses Wundertier, das plötzlich aus der Landschaft aufsteigt, wenn wir den Pilgerweg hochgehen, sondern hier auch da ist das Wolterprojekt frühstücken, dann gehen wir da mal hin und dann holen wir uns in der Gaststätte eben auch ein leckeres Mahl. Und dieses Ganze hat einen Haken. Jetzt also sagt in seiner Rede Corbusier am Ende dem Erzbischof bei der Eröffnung der Kirche 1955 folgendes als letzter Absatz. Also er fängt mit Exzellenz an, dann erklärt er das mit der geheimen Mathematik und dann fängt er noch einmal an, Exzellenz. Damit übergebe ich Ihnen diese Kapelle aus verlässlichem Beton, die vielleicht mit Tollkühnheit, auf alle Fälle aber mit Kühnheit errichtet wurde, in der Hoffnung, dass sie sowohl bei Ihnen als auch bei den anderen, welche auf diesen Hügel pilgern, eine Antwort finden mögen auf das, was wir mit ihr ausgesagt haben. Ich glaube, der gute Corbusier hat gar nicht abschätzen können, was er da angerichtet hat. Denn wenn wir das jetzt nicht mal auf dem Munde zergehen lassen, 500, 600, 700 Jahre lang bauen Baumeister bis in den Spätbarock hinein für die Heiligkeit und Gottes Lob und Ehre. Selbst ein Zimmermann, der die Wiese entworfen hat, wäre nie auf den Gedanken gekommen zu sagen, ich drücke hier etwas aus, dass ich hoffe, die anderen kapieren das. Sondern er stellt sich unter die Rubrik einer christlichen Ikonografie, die er zum Strahlen bringen will in diesem Kirchenbau, in dem Gott wohnt. Ja. Und jetzt stellt sich also Corbusier hin und sagt, was wir mit diesem Bauwerk ausgesagt haben, auf einmal kommt ein Architekt auf die grandiose Idee zu sagen, ich habe mir dabei was gedacht, ich habe das gebaut und ich habe etwas ausgedrückt. Ja, für was denn? Für mich als Corbusier? Oder wie? Und das hat nun in verschiedenen Richtungen rezeptionsmäßig die eine relativ schlimme Folge gehabt. Nämlich auf der einen Seite zeigt sich, Bomschach ist ein Bau, der einmalig ist. Man kann ihn nicht nachahmen. Er ist kein Muster geworden, so baut man Wallfahrtskirchen. So wie die Auswahl der Basilika aus den römischen Bauideen eine über Jahrhunderte nachahmenswerte Bauform gewesen ist, die immer neu interpretiert werden konnte und deswegen also immer orientierungsmäßig in allen Weltteilen eigentlich benutzbar ist. Das gibt es und habe ich selber auch erlebt, zum Beispiel habe ich mal irgendwas Kreatives für IBM gemacht, habe ich in großen Industrieunternehmen gefunden, das jetzt als in Hannover IBM ihre Niederlassung baute. Da habe ich mich so ein bisschen, vorsichtig schief ausgedrückt, wieso denn hier das und wieso denn hier das. Und dann hat mein Betreuer, der mir zugeordnet war, dann gesagt, ja, das bauen wir auf der ganzen Welt so, damit unsere Vertreter sich sofort zurechtfinden. Das war, wenn Sie so wollen, natürlich also irgendwie etwas, was es schon mal gegeben hat. Damit sich ein Gläubiger in einer Kirche zurechtfindet, bauen wir eben die Basilika als Grundform. So, da findet er sich auch zurecht. Jetzt kommt jemand und drückt sich selbst aus und benutzt gewissermaßen dieses. Und dennoch gibt es also drei Versuche, zwei Versuche, Das eine ist das Wormschirm als kleines Modell in einem Lego-Garten in der Nähe von Paris aufgebaut worden ist, und zwar auf der Fläche, also nicht mit dem Gelände. Das zweite Mal, wer wird natürlich europäisch kopiert? China. China macht einen wunderbaren Architekturgarten Europas und hat natürlich auch Wormschirm da hineingebracht. Pflanzt hier vorne Röschen und hier geht der Weg weiter, kann man mit Kinderwagen und auch mit Rollator entlang gehen. Nur der Zauber ist weg. Ne? Auf einmal merken Sie, was macht diese Sendegelegenheit einordnen in die Landschaft, wenn ich dieses komische Bauwerk irgendwo in einen Architekturgarten stelle und sage, guck mal, das haben die da so gebaut, das haben die nicht so gebaut, wie es da kopiert worden ist. Und gucke es hier schon gar nicht. Hier hätten Sie also noch eine andere Ansicht, wo es einfach irgendwie so im Gelände steht. Und nun passiert im architektonischen Bereich eben, und das soll diese Aufnahme repräsentieren, nachdem Courbetier also eine neue Form der Behandlung von Beton gefunden hat, nämlich den Schalenbeton, möchte man sagen, 6 cm in jede Form herzustellen. Das wird natürlich von allen Architekten insbesondere Nordamerikas übernommen. Und ab da können wir in Architekturgeschichte blättern und sagen, wer sich nicht gerade auf den kubischen Hochhausstil spezialisiert hat, der sich vielleicht auf den plastischen Stil eines Gebäudes spezialisiert hat, der verwendet diese Entdeckung von Courbetier und kann damit letztendlich alles bauen. Jede Form ist jetzt darstellbar. Das gab es so im basilikalen Bereich der vergangenen Zeit nicht. Erinnere nur daran, ein hängendes Gewölbe geht mit Stein nicht zu bauen. Ne? Also es gab feste und bessere Grenzen. Das wird jetzt grenzenlos. Und es wird auch grenzenlos verwendet. Auf der rechten Seite sehen Sie nun also Aufnahmen von Kirchen, die nach Courbetier in Deutschland gebaut sind. Und denken Sie bitte daran, hier hat jeder Architekt sich gefragt, ich drücke jetzt hier etwas aus. Noch durcheinander kann man eigentlich Kirchen nicht bauen als hier, wiewohl jeder Einzelne auch das Individuum des Architekten interpretiert, sinnvoll ist. Das ist ja nicht Quatsch, was die gebaut haben, sondern das ist nur eine Subjektivierung dessen, was eigentlich niemals ein subjektives Moment eines transzendierenden Ausdrucks werden oder sein sollte. Also hier wird meinetwegen gesagt, naja, das ist unvollständig, mit Absicht, das ist ein Stück der Diaspora, man muss sich das als Zentralbau ergänzen, oder. Können Sie alle interpretieren, oder hier, das soll eine Verinnerlichung in der Spirale, die es ja in der Natur auch gibt, sein zu dem Allerheiligsten und so weiter. Wir können alles durchinterpretieren, nur eins können wir nicht. Wir können nicht sagen, dass dahinter steckt ein allgemeingültiger Gedanke, hinter dem das Individuum verschwindet. Das ist das Ergebnis letztendlich dessen, was Courbetier zugegeben gänzlich unbewusst und wohlgemeint gesagt hat und auch eben in seinen Beschreibungen verdeutlicht hat. Also schließen wir Frieden und sagen, so liegt Pontchartrain, Saint-Marie de la Hope, über dem Ort und in dem Tal. Und dieses, mit Absicht vielleicht jetzt auch unscharf, liegt jetzt so da, dass es gewissermaßen einen landschaftlichen, kronenartigen Aspekt mit einbringt. Und somit kann ich Ihnen nur sagen, fahren Sie da mal hin und versuchen Sie noch so etwas zu erleben, wie es bis in die Mitte der 60er Jahre an diesem Ort noch möglich war. Inzwischen ist vieles zerstört. Zum Beispiel habe ich vergessen zu sagen, in diesem wunderbaren, fast theaterartigen Beleuchtung des St. Josef-Altar Apsis hat man vor alle drei Apsiden, damit die armen Touristen stolpern und vom Arzt versorgt werden müssen, Leuchtstufen eingebracht. Stellen Sie sich das mal vor, dass man an der Altarstufe Neonleuchten eingesetzt hat, die eben deutlich waren, Vorsicht, da stolperst du, hier ist es aber beleuchtet und wir haben keine Schuld, wenn du dir den Fuß brichst. Ne? So ist das so etwa zu interpretieren. Also da ist vieles kaputt gegangen und leider greift dann eben die UNESCO erst dann zu, deutlich wird, dass unter Umständen das Ganze daneben gehen könnte. Ich hoffe, mein Vortrag ist nicht daneben gegangen und wünsche Ihnen, wenn Sie Fragen haben, dass Sie sich jetzt formulieren. Vielen Dank. Wie bitte?
Hat die Kirche eingeläutet?
Ja, das habe ich jetzt, ich dachte, ich brauche längere Zeit, das habe ich wieder gestrichen. An der Ostwand, wenn man also an dieser glatten runden Wand mit dem Brunnen vorbeigeht, dann ist rechte Hand die Kirche, linke Hand stellt das Gelände ein bisschen ab und da steht ein Baumhain, Eichenhain. In dem Eichenhain steht ein Holzgestell und da hängen zwei Glocken, aber nicht elektrisch, sondern die sind vom Pfarrer selber dann zu bändeln. Ne? Bitte. Also in seinem Aspekt von Verheißung, die er sehr weltlich ist. Nicht? Wenn Sie die Turmauffassung des Mittelalters nehmen, dann wird da ja gewissermaßen das Erlebnis vom Turmbau zu Babel reportiert und gesagt, wir bauen aber mit Gott und wir wollen ihn erreichen. Im Mittelalter waren ja Berge, perdu, da durfte man nicht rauf, da ging man auch nicht rauf. Deswegen war die Tat von Petrarca im 14. Jahrhundert selbstständig in die Alpen zu gehen und einen Berg zu besteigen, vollständig daneben und alle hatten riesige Angst, weil eben der Berg reserviert gewesen ist, denn auf dem Berg Sinai hat Moses Gott getroffen und hat die Gebote in Empfang genommen. Da hat ein Mensch nichts zu suchen. Das war die mittelalterliche Auffassung von hoch. Aber im Turm konnte man nun zeigen, dass man dennoch zu Gott strebt. Gottes Lieb baut es genau umgekehrt und sagt, da ist was, das Licht, was von innen in die Apsis reinkommt. Aber es gehört zur Erde und du kannst mit dem Himmel gar nicht anfangen. Also baulich einfach interpretatorisch zugemacht nach oben, keine Spitze, keine Weiterführung nach oben, sondern eher also eine Abdeckelung, plastische Abdeckelung. Sonst hätte er ja was anderes da oben laufen müssen, wenn er das nicht gewollt hätte. Und eben in der Farbe der Mauern. Ja, also es gehört wirklich zur Begrenzung des Gebäudes und ist nicht überhöht, die Türme. Überhöht ist nur, dass da Licht reinkommt und dass man da betet und dass man dann von diesem Gesichtspunkt aus in den transzendierenden Bereich kommt, aber nicht dadurch, dass der Turm höher und höher wird. Immerhin haben die christlichen Kirchen 1932 in einem Kirchenübereinkunft beschlossen, dass sie, das ist also auch erhellen, man musste erst einen allgemeinen Beschluss herbeiführen, dass wir uns nicht mehr von Hochhäusern herausgefordert fühlen. Sondern da wird auch einmal von Diaspora geredet und gesagt, es ist vergeblich, Kirchen mit Türmen zu bauen, die Hochhäuser, Rockefeller Center, die derzeit gerade fertig, überrundet werden. Sodass also die Kirche, wenn sie so wollen, über die weltlichen Bauten der Hochhäuser immer kleiner und immer diasporadischer wird. Also der Turm ist nicht mehr das, was er mal vor 250 Jahren war.
Ja? Wie wird bei Dunkelheit die Kirche ausgeleuchtet?
Wie bitte?
Wie wird bei Dunkelheit
die
Kirche ausgeleuchtet? Wenn auch keiner will, dass ihr etwas zu sehen habt.
Also wie auch es erlebt, dass das zu uns. Ich weiß nicht, ob das gewollt war oder ob das eine Anordnung ist oder ob das.
Auch heute noch?
Ich war jetzt leider die letzten, deswegen habe ich leider auch keine Aufnahme von den beleuchteten Stufen. Ich
glaube, ja, das ist
da müsste unter Umständen was passiert sein, davor eben jetzt da so ein geheimnisvolles Stufenlicht einmal herumstrahlen lässt. Also man müsste da mal wieder hinfahren. Bitte.
Diese Linie. Also 7 Grad Abweich auf dem magnetischen Nordpol weist, nicht auf dem geografischen. Wie geht der mit? Mir ist nicht klar geworden, in welchem Bezug diese Linie aus der Architektur hat.
Weil in der Bodenlinie ist die Ost-West-Richtung, die ideelle Ost-West-Richtung eingehalten mit einer Kante, die in der Mitte durchgeht. Könnt ihr auch nochmal zeigen. Und der Balken, der dort dazukommt, müsste eigentlich ein Kreuz könnte ein Kreuz schreiben, wenn er gerade wäre. Er ist aber nicht gerade, also hat keinen rechten Winkel zu der anderen Achse, sondern 7 Grad weniger. Und da muss man sich fragen, wieso, damit auch verbunden, dass Corbusier gesagt hat, den Fußboden mache ich, wieso sind, das ist doch kein Messfehler, ne? Sondern das ist gewollt, dass das schief und krumm ist. Ja? So, nun muss man sich doch fragen, woher kommt das?
Also Sie haben eine wahrscheinlich, und das weiß ich nicht mehr, 90 Grad zu dieser Linie, gezogene Linie am Boden gemacht, die schneidet genau an der Bestuhlung entlang.
Ja, das ist die Sitzseite.
Ja, das ist aber der einzige.
Es gibt ein rotes Aufnahme. Da ist sie nicht drin. Hier, da haben Sie die eigentlichen Adern ohne die Kacheln nebenan. Ja, und von daher muss man sagen, hier ist die EDL aus Westsichtung.
Ja.
Die sind parallel, diese nicht. Ja. Und diese ist kein rechter Winkel. So. Und da muss man sich fragen, warum. Einfach auch deswegen, weil zwar hier, hab ich ja auch versucht und war etwas verärgert, weil wenn ich diese Linie weiterziehe, trifft sie nicht auf die Mitte des Altars. Also kann ich den nicht für einen Zielpunkt dieser Linie verwenden. Und nach außen hin geht er sowieso irgendwo hin, die Richtung. Ne? Und das ist ja der Gegenwinkel, wenn wir so wollen hier.
Diese Linie ergibt sich aus den Bodenplatten.
Die ergibt sich aus den Bodenplatten. Ne? Ringsrum sind alle möglichen auch senkrechte Linien, Platten gelegt und so weiter in verschiedenen Stärken und Dingen. Und haben in Anführungszeichen eine Art ornamentales Muster. Aber diese beiden gehen durch in der Friesung. Ja.
Sie hatten eine Linie gezogen, die Oberreihe dieser Bestuhlung schräg hoch geht und sich genau in den Schnittpunkt trifft.
Ja.
Aber das ist nicht 90 Grad zu der Linie.
Nein.
Nein,
das zeigt nur, dass hier irgendwelche Gedanken auch da sind im ursprünglichen. Jetzt sind es ja die Bestimmung für die Rollatorbesitzer eben vergrößert worden. Also das ist jetzt die Kurvesi-Idee, die Bestuhlung so in dieser Enge zu lassen. Und dass er sie dahin bezogen hat, ich kann es nicht deuten, das ist zunächst erst einmal ein Punkt, an dem man sich orientieren kann. Was er sein will, von ihm aus gesehen, kann ich nicht sagen. Ja, wer jetzt? Ja, bitte.
Das geht in dieselbe Richtung. Meinen Sie mit dieser geheimen Mathematik von der Mathematik?
Ja.
Meinen Sie, dass die Corbusier die Regeln seiner geheimen Mathematik gezielt in den Entwurf eingebaut hat, mit Stieber, Kultur und linearer Mathematik? Oder ob das das Ergebnis einer gewissen geschulten Sensibilität ist, bei der man hinterher diese Regeln ermitteln kann, aber zufällig, aber gefühlvoll einfach.
Ja, das ist eine uralte Frage der Hermeneutik. Nicht? Hat Goethe alles gedacht, was die Literaturwissenschaftler aus dem Wald Zweier gestellt haben? Von daher würde ich sagen, also ich würde das jetzt reduzieren und sagen, also Courbetier zeichnet sich aus als ein ausgesprochen funktional denkender und klar radikal denkender, der ein Konzept hat. Und dem traue ich nicht zu, dass er sagt, ach, das Lineal liegt hier so, ja, im Esoterischen würde man sagen, ja, das ist der Zufall. Ja, das traue ich ihm nicht zu. Ja, da war an, bitte.
Hat sich der Corbusier denn anschließend noch an weiteren Sakralbauten versucht?
Ja, in der Literatur existiert immer die Meinung, dass er, das sei die einzige Kirche, die er gebaut hat. Da muss man nun schon sagen, man sollte das erweitern, in religiös gebundenen Worten des Katholizismus. Da muss man dann nun schon sagen, dass er insgesamt 4 solche Sachen versucht hat. Das eine ist, dass du dieses merkwürdige Konzept, in dem er für ein heiliges Erlebnis, ähnlich wie es in Not dargestellt ist, ein Konzept entwickelt hat, in dem also ein Tunnel durch einen Berg gegraben wird, wo vorne das Heiligenbild ist und hinten soll man dann, sollte man einen weiten Blick über das Meer haben und dann vollständig hinter. So, das ist ihm abgelehnt worden. Und aus einem Stückchen Ärger hat er wohl dann auch gesagt, ach, Sie fragen mich schon wieder, dann mache ich das vielleicht. Jetzt kommt dann Tourette hinten dran mit dem engeren Gespräch des Dominikanermönches Couturier, der einhakt und sagt, hör mal, wenn du das hier schon so gemacht hast, dann könntest du doch vielleicht auch nochmal Tourette in der Burgundheilige Kloster machen. Dieses ist ausgezeichnet angekommen, die Bewohner dort, die Mönche und die Schwestern, leben dort gerne und es ist natürlich wie so ein Klostereignis für touristische Ordnungsbusse gesperrt. Also wir brauchen da schon eine Reihe, die wir wieder rein wollen. Aber das hat gut funktioniert. Und die vierte Kirche hat er gebaut im Katranerfried, angefangen zu bauen, in einer, wie soll man sagen, also vielleicht sehr ungünstigen sozialen Situation und darüber ist er hingestorben. Er ist ja durch den Herzschlag beim Baden im Mittelmeer, hat er das Zeichen gesegnet. Da ist diese Kirche hängen geblieben. Und daraus, die ist dann als Ruine lange herumgestanden und daraus wird heute Geld gemünzt, indem man sagt, das ist Courbetier und dann haben wir jetzt ein Courbetier-Museum und dann haben wir das und dann haben wir dies und so. Das sieht heute aus wie also nahe der Vorstellung eines dänischen Vergnügungsparks in der Gelsenkirchen. Aber es muss eben funktionieren im Pluralismus der neuen Tourismus. Diese vier Sachen hat er gemacht, für die indische Geschichte braucht er das ja nicht.
Wann ist dieses Projekt in Tourette fertig geworden?
Tourette ist fertig.
Ja, wann war das ungefähr? Wissen Sie das?
Oh, in der 58 oder so. Also gleich im Jahr. Ja. 58 oder 59. Jetzt kommt der.
Ja. Die Fugenaufteilung ist aber einmal parallel zur Mittelachse und einmal rechtwinklig.
Sie
haben Ihnen gesagt, zu der abweichenden 7-Grad-Linie.
Ja, die meinte, das könnte man nochmal das wieder heranholen.
Parallel zur Mittelachse und rechtwinklig die Quer.
Also er hat sich eben, sagen wir mal, in dem Muster hauptsächlich an Waagerechte gehalten, hin und wieder durchbrochen, weil hier ja das Salwasserbecken für diesen Eingang steht. Das wurde in dem Zuschnitt der Fliesen eben auch berücksichtigt. Und hier musste halt der Fliesen sich am Schrägchen hinsetzen. Aber sonst sehen wir auch hier, das Salwasserbecken für den Haupteingang ist im Fußboden besonders ausgezeichnet worden.
Das heißt, diese durchgehend schräge Fuge ist vorhanden.
Wie bitte?
Diese durchgehend schräge
Fuge
ist
immer
vorhanden.
Ist so vorhanden. Die können wieder abgehen.
Ja. Ja. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, das alles da nach außen
geht. Nein, ist nicht. Naja. Und Sie sehen eben, dass diese heiligen Bezirke auch hier von der Fliesung ausgenommen sind. Dass selbst der Weg nach außen eine Ausnahme gegenüber der normalen Befliesung herstellt. Nicht? Hier darf kein Tourist durch, hier geht nur der Priester durch. So, ne? Ja, noch Fragen? Wenn nicht, würde ich Ihnen einen schönen Tag.